Willkommen bei Liedkultur 53. Ich sitze hier mit Gerhard Anger. Hallo Gerhard.
Hallo Maha, grüß dich.
Lange haben wir uns nicht gesprochen.
Ja, aber...
Ja, ich habe schon ein bisschen vermisst.
Ja, aber jetzt sitzen wir ja hier.
Genau, und wir machen wieder Literatur.
Und machen Literatur diesmal wieder.
Und zwar im Anschluss an den Podcast über Reisen mit Einhard, den wir natürlich herzlich grüßen von hier aus, mit dem ich auch gerade noch getwittert habe, machen wir jetzt das Pendant dazu, nämlich Reiseliteratur.
Ja, Reiseliteratur.
Reiseliteratur, ja. Ja. Was ist denn eigentlich so interessant an Reiseliteratur?
Also vielleicht so kurz am Anfang, wir meinen jetzt keine klassischen aktuellen Reiseführer, also sowas wie
Baedeker.
3 Tage auf Malta, was muss man gesehen haben und dann irgendwie eine klassifizierte Anzahl von Sehenswürdigkeiten mit Sternen, wo dann irgendwie dasteht, wann die Kirche erbaut wurde und was daran besonders sehenswert ist, sondern tatsächlich Schriften, die eher Reiseberichte sind oder sowas in der Art, von ganz verschiedenen Leuten. Wir fangen wie immer in der Antike an. Wir fangen ja immer mit der Antike an, und arbeiten uns dann im Verlaufe mehrerer Stunden bis ins 21. Jahrhundert oder zumindest späte 20. So voran. Was ist an Reiseliteratur interessant? Ich finde dieses ganze Sehenswürdigkeitenzeug eigentlich nie interessant. Also die Beschreibung klassischer Sehenswürdigkeiten, so wie sie dann eben auch irgendwie in Reiseführern stattfindet, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Was ich an Reiseliteratur interessant finde, sind eigentlich die Reflexionen der oder des Reisenden. Weil was ja eigentlich vielleicht nicht immer, aber sehr, sehr oft passiert ist, dass der Mensch, der da dann dieses Reisebuch oder diesen Reisetext schreibt, anfängt, über Dinge nachzudenken, angeregt durch die Dinge, die er oder sie eben sieht und erlebt, die Gespräche, die geführt werden, die Eindrücke und so weiter. Und daraus dann vielleicht auch irgendwelche Dinge, jetzt nicht im Sinne klassischer Schlussfolgerungen, aber trotzdem Dinge ableitet, Gedanken entwickelt. Das finde ich eigentlich sehr interessant. Und natürlich an historischer Reiseliteratur, wie gesagt, wir fangen in der Antike an, haben aber auch so aus den Jahren dann zwischen dem 5. Jahrhundert vor und 1900 ja noch einige Dinge. Was ich da schon auch immer sehr interessant finde, ist eine... Also es ist ja letzten Endes fast eine Art Primärquelle und an vielen Stellen ist es eine ganz wichtige Primärquelle, auch für die Geschichtswissenschaftlerinnen und Geschichtswissenschaftler und ein sehr schöner und spannender Einblick eben auch in die Lebensrealität, in die Lebenswirklichkeit von Menschen zu früheren Zeiten, aber auch an ganz unterschiedlichen Orten. Das finde ich, macht es sehr interessant.
Doch, das macht es aus. Und im Vorwort des Pyrenäen-Tagebuchs, des Pyrenäen-Buchs, aus dem wir auch noch was vorlesen werden, schreibt ja Kwiatkowski auch, dass so eine Reise immer auch eine Reise ins Innere ist. Dass es, auch wenn er über Frankreich und Spanien schreibt, also über die Pyrenäen, also insbesondere über Frankreich, dass er sich dabei natürlich auch mit Deutschland auseinandersetzt und mit der eigenen Situation. Und das ist natürlich, da ist natürlich auch was dran. Und von daher geht es eben bei der Reiseliteratur nicht nur ums Reisen, sondern auch um das eigene, die eigene Befindlichkeit und die Situation im Heimatland dann am Ende.
Ja, man muss sich ja auch angucken, dass schon auch erstaunlich, was heißt erstaunlich, aber auch recht viele bedeutende Literaten auch Reiseliteratur geschrieben haben. Henry James hat Reisebücher geschrieben. Stevenson, von dem wir noch hören werden.
Hat Reisebücher geschrieben und hat aber auch in seinen Romanen immer wieder seine Reisen einfließen lassen. Das ist eigentlich auch immer Reiseliteratur. Ja. Wobei.
Und zum Beispiel Melville hat es ja auch. Mhm. Also, das waren ja auch die ersten Sachen, mit denen Melville erfolgreich gewesen ist. Das war ja nicht Moby Dick, sondern das waren im Grunde Reisebücher, die er geschrieben hat. Mhm. Also, das ist jetzt kein abseitiges Genre unbedingt. Es wird vielleicht manchmal so ein bisschen als abseitig empfunden. Ja, aber es ist doch eigentlich ein sehr zentrales Genre, auch bei vielen Schriftstellern.
Ja. Wobei die Leute nicht immer freiwillig gereist sind, das muss man ja auch sehen. Das wird heute so ein bisschen, das hatte ich mit Einhard ja auch am Anfang, wenn wir sagen Reisen, dann ist das natürlich für uns als Wohlstandsgesellschaft immer auch so eine Lust reisen. Und das war es nicht unbedingt. Also zum Beispiel Robert Louis Stevenson ist gezwungenermaßen gereist, denn er litt unter Tuberkulose, ist ja früh gestorben. Und das heimische Wetter war einfach nicht zuträglich dafür. Dazu kam noch in London gerade die wahnsinnige Umweltverschmutzung, die auch war, die eine zusätzliche Belastung natürlich ist für Lungenkranke. Und so ist er halt dann in die Südsee gereist, eben weil er musste. Der schreibt ja auch in seinen Reisebüchern. Ich weiß nicht, ob ich die Stelle dann auch nachher noch lese, wo er darüber auch schreibt. Und das ist bei anderen auch ähnlich. Also Tucholsky hatte ja Probleme mit dem Regime in Deutschland, also mit den Nationalsozialisten. Und ist auch aus dem Grunde dann weg. Doch das ist nicht ganz freiwillig gewesen, das Reisen.
Tja.
Also es sind eben auch, und trotzdem sind es eben auch Leute, die halt dann große Reise Schriftsteller geworden. Ja,
und das eben dann auch literarisch verarbeitet haben. Ich meine, vielleicht auch ein Buch wie den Zauberberg als zumindest verwandt mit dem Genre bezeichnen könnte. Mhm. Ich meine, es fängt ja an mit dieser Bahnfahrt, wo dann auf diesen Berg, also dann nach Davos dann da gefahren wird, dann wird da 7 Jahre geblieben, was ja so nicht geplant gewesen ist, auch keine ganz freiwillige Reise so insgesamt. Mhm. Und im Grunde genommen, was da ja eigentlich, ich meine, es passiert unfassbar viel in dem Buch, aber was da ja eigentlich passiert ist, der Erzähler bleibt stationär und die Welt reist irgendwie an ihm vorbei. Also diese ganzen Figuren, Settembrini und Minher Papercorn und alle, die ja auch alle letzten Endes ja symbolische Gestalten sind für bestimmte Strömungen, auch gedankliche Strömungen in der Zeit. Und fühlt sich manchmal zumindest so ein bisschen wie so ein umgedrehtes Reisebuch an, dass eben gar nicht, dass der Erzähler nicht reist. Der bewegt sich ja irgendwie jahrelang nicht, im Prinzip jahrelang nicht von diesem Balkon weg, wo ja diese fantastische Beschreibung auch irgendwo ist, wie behaglich, wie ungeheuer behaglich das ist, da, wenn es draußen kalt ist und man sitzt auf diesem Balkon, raucht Zigarre und ist in diese warmen Decken eingewickelt. Das hat mir immer besonders gut gefallen. Aber dass da so eigentlich um einen herum, um den Erzähler herumgereist wird, so ein bisschen.
Ja, das stimmt. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Da müsste man natürlich Thomas Manns Werke überhaupt noch mal unter diesem Aspekt lesen. Ich meine, Dr. Faustus ist ja nun auch ein Roman, der im Wesentlichen ja auch eben in Deutschland spielt, der aber ja auch zum Teil im Exil entstanden ist. Also dann natürlich noch mal die Exilsituation des Autors und dann eben möglicherweise so eine Art umgekehrte
Also müsste man das ist interessant. Eine umgedrehte Reisegeschichte. Mhm. Ja, von Thomas Mann haben wir jetzt heute gar nichts. Aber naja, es gibt ja. Aber wir haben genügend
andere. Wir haben genügend andere, glaube ich, ja. Ja, dann beginnen wir doch einfach mal in der Antike. Das ist doch eigentlich jetzt angemessen. Ja, was hast du denn da?
Ich habe natürlich den Herodot, den Vater der Geschichtsschreibung, wie er auch heißt, der im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung gelebt hat und der 9 Bücher Historien geschrieben hat. Und er ist also auch sehr viel rumgereist, wobei es eine Strömung in der Geschichtswissenschaft gibt, die anzweifelt, dass das wirklich auch alles so stimmt und dass der da überall auch gewesen ist. Das ist jetzt natürlich es ist nicht so einfach herauszufinden. Der Mainstream geht aber davon aus, dass Herodot diese Reisen unter anderem zum Beispiel nach Ägypten auch tatsächlich unternommen hat, sich dort mit ganz vielen Leuten unterhalten und auch Dinge angeguckt und diese dann beschrieben hat. Und es ist tatsächlich äußerst lesenswert. Es ist teilweise sehr, sehr komisch, beschreibt auch sehr viel. Es ist auch sehr anekdotisch. Also er ist auch wirklich ein ganz guter Geschichtenerzähler. Ich glaube, Cicero nennt ihn auch einmal irgendwie den Erzähler zahlloser Geschichten. Ja, und eben auch den Pater Historiae, also den Vater der Geschichtsschreibung. Weil er eigentlich der Erste ist. Ich meine, es gibt natürlich dann noch andere sehr große und bedeutende griechische Historiker, Thukydides natürlich, so vielleicht als die dann bedeutendste Gestalt neben Herodot, aber halt auch noch genügend andere Pausanias und alles. Also da ist ein Genre, das in der im alten Griechenland schon auch recht wichtig gewesen ist. Aber Herodot ist der Erste und er macht halt sehr vieles eigentlich, was dann auch später in der Reiseliteratur, es ist natürlich nicht nur Reiseliteratur, sondern er befasst sich auch mit der Geschichte und das ist eigentlich sein Hauptding, aber er reist eben und beschreibt auch, was er akut sieht, so, und erzählt Anekdoten, also durchaus Elemente, die genauso später in jetzt heute zeitgenössischer Reiseliteratur ganz genauso drin sind und ganz genauso stehen. Eben Unterhaltung mit Menschen vor Ort, Beobachtungen, was sind die Sitten und Gebräuche der Leute, die da leben, was ist die Geschichte. Und er ist dann also jetzt in Ägypten, ist da hingefahren, hat sich das alles angeschaut und sagt dann, ich will nun ausführlich von Ägypten erzählen, weil es mehr wunderbare und erstaunliche Werke enthält als alle anderen Länder. Darum müssen wir es genauer beschreiben. Wie der Himmel in Ägypten anders ist als anderswo, wie der Strom anders ist als andere Ströme, so sind auch die Sitten und Gebräuche der Ägypter fast in allen Stücken denen der übrigen Völker entgegengesetzt. So gehen in Ägypten die Frauen auf den Markt und treiben Handel, und die Männer sitzen zu Hause und weben. Und die anderen Völker schlagen beim Weben den Einschlag von unten nach oben fest, die Ägypter von oben nach unten. Die Männer tragen die Lasten auf dem Kopf, die Frauen auf den Schultern. Die Frauen lassen ihr Wasser im Stehen, die Männer im Sitzen. Die Entleerung macht man im Hause ab, Essen tut man auf der Straße. Sie geben als Grund dafür an, dass man natürliche Bedürfnisse, soweit sie hässlich sind, im Geheimen, soweit sie nicht hässlich sind, öffentlich befriedigen müsse. Priesterämter, sowohl bei männlichen wie bei weiblichen Gottheiten, versehen nur die Männer, nie die Frauen. Für den Unterhalt der Eltern zu sorgen, werden nur die Töchter gezwungen. Die Söhne brauchen es, wenn sie nicht wollen, nicht zu tun. Sie sind höchst gottesfürchtig. Mehr als alle anderen Völker, folgende Gebräuche beobachten sie noch. Sie trinken aus Bronzebechern und spülen sie jeden Tag aus, und zwar tut das jeder ohne Ausnahme. Sie tragen Kleider aus Leinwand, die stets frisch gewaschen sind. Darauf achten sie genau. Die Beschneidung der Geschlechtsteile geschieht aus Reinlichkeitsgründen. Reinlichkeit steht ihnen höher als Schönheit. Und so geht es dann weiter und er beschreibt also dann weiter, wie das alles da so gemacht wird, wie die Leute halt da so leben und dann auch Gebräuche, zum Beispiel, er beobachtet auch die Tierwelt dort, in manchen ägyptischen Gauen gilt das Krokodil als ein heiliges Tier. Das ist ja eine Weisheit, die man auch heute noch irgendwie so pflegt, dass die Krokodile in Ägypten auch religiöse Verehrung erfahren haben. In anderen nicht, wird sogar als Feind verfolgt. In Theben und bei den Umwohnern des Moirissees gilt es als hochheilig. Dort wird je ein Krokodil gezähmt und gefüttert. Mit Ohrgehängen aus Glas und Gold wird es geschmückt und bekommt Armbänder an die Vorderfüße. Vorgeschriebene heilige Kost wird ihm gereicht und es wird, solange es lebt, aufs Beste gehalten. Stirbt es, so balsamiert man es ein und begräbt es in einem geweihten Sarge. Ja, und so macht er da, so schreibt er eben weiter und erzählt dann halt. Und das geht noch relativ lang. Also gerade der Ägypten-Teil ist auch sehr umfangreich. Er beschreibt dann später, was halt auch sehr wichtig ist, auch für die Forschung im 19. und 20. Jahrhundert, wie Mumien einbalsamiert werden, mhm. wie also der technische Ablauf ist. Erzählt es also, und das ist eigentlich so die einzige Quelle, die man wirklich dazu hat. Also die einzige vernünftige schriftliche Quelle, die eben erzählt, wie das gemacht wird. Und es ist auch was wahrscheinlich, also nach neueren Forschungen, wo man halt auch mal Mumien untersucht hat und genauer untersucht hat, wie es gemacht worden ist und auch Versuche angestellt hat. Mhm. Wohl alles nicht so hundertprozentig richtig, aber auch nicht ganz falsch. Aber er beschreibt da eben, wie sozusagen Mumien hergestellt werden. Also auch drei Stufen an Preiskategorien. So die Premium-Variante, dann so eine mittelteure Variante und halt so die armen Variante, die er dann eben irgendwie so aufzählt. Und er schreibt auch, wie es zum Beispiel, wir hatten uns ja vorher, bevor wir angefangen haben, auch ganz kurz über Mücken unterhalten, mhm. aus Gründen. Und auch über die schreibt er, also schreibt auch, was es da vielleicht so für Unbehaglichkeiten gibt. Gegen die Mücken, die es in ungeheurer Menge gibt, hat man folgende Schutzvorrichtungen. Im Oberland schützt man sich durch turmartige Schlafräume, zu denen man hinaufsteigt. Der Wind nämlich hindert die Mücken, hoch zu fliegen. Mhm. Die Bewohner des Sumpflandes haben statt dieser Türme eine andere Einrichtung. Jeder ist ja dort im Besitz eines Fischnetzes, das er bei Tage zum Fischen braucht. Das befestigt er bei Nacht rings an dem Lager, auf dem er ruht. Zum Schlafe kriecht er darunter. Schliefe er in einem Mantel oder unter einem Betttuch, so würden die Mücken hindurchstechen. Durch die Maschen zu dringen, versuchen sie aber gar nicht. Also, 5. Jahrhundert vor, Mückennetze hat man also damals offensichtlich auch schon verwendet. Ja, und so geht das weiter. So, er erzählt Anekdoten, er beschreibt, wie es so gemacht wird. Er schreibt darüber, wie die Leute zur Toilette gehen, wie sie essen, was für komische Viecher es da gibt und so weiter. Im Grunde ist fast das gesamte Werk so. Es gibt also auch natürlich Erzählungen von Riesenameisen und so, also die er mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht selbst gesehen hat, sondern sich halt irgendwas erzählen lassen. Naja. Ja, so. Aber es ist auch meines Erachtens ganz klar, dass er auch selbst direkte Beobachtungen angestellt hat. Mhm. Und diese berichtet er dann im Verlaufe dieses ganz schönen Werks. Es gibt eine sehr schöne Ausgabe, das vielleicht so zum Schluss. Und zwar heißt es The Landmark Herodotus. Das ist eine englische Ausgabe allerdings. Und zwar ist in dieser Ausgabe in der Marginalspalte, das ist also ein sehr prächtig gemachtes Werk, in der Marginalspalte sind immer Karten und Zusatzinformationen. Das ist also wirklich toll. Ich habe das auch. Mhm. Das gibt es auch zum Thukydides, also zum Peloponnesischen Krieg und auch zu irgendwas von Xenophon. Mhm. Also das sind die drei, die erschienen sind. Und das ist ausgesprochen prächtig und wirklich sehr, sehr schön.
Ist das denn dann Englisch?
Das ist eine englische.
Oder Griechisch und Englisch?
Nee, es ist eine rein englische Ausgabe, also keine zweisprachige. Mhm. Aber für Leute, die vielleicht Lust haben, das in Englisch zu lesen, ist es auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Also das ist wirklich sehr, sehr drollig. Das kann ich
Vielleicht kannst du da nochmal einen Link.
Habe ich in den Shownotes.
Ja. Super. Ja, es gibt wieder Shownotes und da kann man natürlich auch sich beteiligen beim Erstellen der Shownotes. Mhm. Genau.
Die Antike.
Das ist die Antike. Ja, das ist ja, hat ja dann noch Schule gemacht. Also ich meine, andere haben das ja auch gemacht. Also gibt ja die, also gerade dieser Exotismus, den finden wir ja immer, dass also exotische Sachen berichtet werden. Dann auch bei Xenophon, der ein bisschen jünger ist als Herodot. Er hat ja die Kyropädie geschrieben, also über die Erziehung des Perserkönigs Kyros. Und da wird natürlich auch sehr viel über die Geflogenheiten dort bei Hofe berichtet und eben auch eben vor allem das Exotische ist da interessant. Und dann hat er ja auch so richtige Reiseliteratur geschrieben, nämlich die Anabasis, diese Erzählung vom Krieg, also
wir Kriegszug. Gerade ja vorher bei nicht ganz freiwilligen Reisen gewesen sind.
Genau.
Was ja an der Stelle auch genau.
Und das setzt sich ja fort in der Antike. Also siehe dann Cäsar, der Gallische Krieg. Gut, das ist natürlich auch eine Propagandaschrift, aber da wird natürlich auch sehr viel berichtet über die Zustände da. Die er da in Gallien antrifft. Also im Grunde auch so eine harte, heiße Literatur, auch wenn es eben um Krieg geht.
Ja.
Also auch mit viel Fiktion natürlich, weil er sich natürlich da ins richtige Licht rücken will und wir wissen halt nicht, was alles da wirklich ist und was er sich da nur vorgestellt hat.
Ja. Und immer auch von sich schön in der dritten Person spricht und so. Ja, aber auf jeden Fall auch durchaus lesenswert und zwar nicht nur den Schmarrn, den man in der Schule liest den dann alle immer noch mit Schrecken zitieren können.
Ja, die schwierigeren Stellen, wo es dann so um die Gewohnheiten geht und die Kleidung der Leute und so, ist ja meistens dann schwerer zu übersetzen. Das wird dann in der Schule gerne auch mal weggelassen, weil es sowieso schon viel zu schwierig ist.
Ja, ja.
Und eigentlich ist der Text, also man könnte wirklich viel, viel interessantere Texte im Lateinischen lesen lassen, gerade diese Geschichte.
Ja, aber es ist halt ein sehr, oder gilt als ein sehr klassisches und sehr reines und sehr sehr gutes Latein. Und dann macht man das halt. Es ist halt ein bisschen so die Frage, gell, was ist, wenn jetzt von uns hier nur sinngemäß irgendwelches Zeug und weil wir ihn gerade hatten, Thomas Mann übrig bliebe oder so, würde man also und wie sinnvoll wäre es dann, oder von mir aus die Memoiren von Helmut Kohl, ja, oder so. Mhm. Wäre das so sinnvoll, jemanden sollte Deutsch mal eine tote Sprache werden, die Leute mit solchen Büchern da das Deutsche erlernen zu lassen.
Ja.
Also wahrscheinlich eher nicht.
Ja, eher nicht.
Naja.
Denke ich auch.
Naja.
So, wer sich jetzt über die Kinderschreie wundert, das liegt daran, dass wir hier das Fenster offen haben und im Innenhof spielen halt Kinder. So ein bisschen Atmo hier vom Phonodrom. Wir sind halt im Phonodrom, im Podcast-Studio, was ich hier mit dem Peter Hecko eingerichtet habe. Und naja, deshalb ist halt ein bisschen lokale Atmo. Müssen wir uns dran gewöhnen. Wir lassen das Fenster auf.
Ja.
Und wir trinken auch was Nettes, nämlich wir trinken Chardonnay aus der Pfalz, als Schorle zumindest. Also ich trinke es als Schorle jetzt.
Ja, ich habe auch geschorlt. Das ist auch.
Ein toller Chardonnay von 2009. Und dieser Winzer, Heinrich Vollmer, ist nicht nur einer der größten der Pfalz, sondern hat auch Weinberge in Argentinien unter dem Namen Enrico Vollmer. Enrico Vollmer wahrscheinlich. Der nutzt natürlich die Möglichkeit, dass es Winter ist in Argentinien, wenn es hier Sommer ist. Und dann kann er natürlich mit wenigen Leuten in zwei Erdteilen was machen, also auch reisen sozusagen. Ja, gut. Sollen wir die Antike hinter uns lassen?
Und
dann gibt es eigentlich schon den Sprung nur noch in die Neuzeit.
Ich habe was Mittelalterliches.
Ah, du hast was Mittelalterliches? Ja. Ah, du bist ja immer für Überraschungen gut. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, als du da
Ja, ich habe tatsächlich noch was, ja, vielleicht was, was Groteskes, Mittelalterliches. Es gibt ein Genre im Mittelalter, das sich so im 9. Jahrhundert entwickelt so richtig. Und zwar sind das sogenannte Translationsberichte. Jetzt die Frage, was ist Translation? Ja, also nicht Translation, sondern Translation. Eine Translation ist der Transport von Reliquien. Reliquien sind meist Körperteile oder andere Objekte, die mit dem Leben eines Heiligen oder einer Heiligen zu tun haben. Ja, also die Körperteile haben natürlich sowieso mit dem Leben der Leute zu tun, aber dann halt auch Kleidungsstücke, Gewänder, irgendwelche anderen Objekte, bei jetzt irgendwem vielleicht auch mal ein Gebetbuch oder eine Schreibfeder oder was weiß ich. Ja, also das sind dann halt so die Reliquien zweiter Klasse, aber eigentlich geht es um Körperteile. Ja? Also entweder vollständige Leichname oder halt Stücke, also ein Finger, ein Kopf, was auch immer. Und die Translation, also eine Veränderung des Orts, die da stattfindet, also im Grunde ein Transport, ein Reliquientransport. Man ist irgendwo, ja, man nimmt dann eine Reliquie und trägt die irgendwo anders hin. Und darüber schreibt man dann. Weil bei so einem Reliquientransport, das hat man zumindest damals geglaubt und man hat dann auch solche Erfahrungen gemacht, immer Wunder geschehen sind. Ja, man hat ja also jetzt irgendwie einen Heiligen dabei oder eine Heilige dabei und schleppt die da irgendwie durch die Gegend und bringt die jetzt in irgendein Kloster. Das hatte ganz unterschiedliche Gründe, warum man das gemacht hat. Hatte auch viel mit Christianisierung zu tun. Also im Grunde genommen so, man hat noch sogenannt heidnisches Land. Man christianisiert das und dazu braucht man eben unter anderem auch Reliquien, ja, um eben Wunder zu wirken und den Schutz zu haben und so weiter. Teilweise auch als Schutz vor Raub, teilweise auch aus mehr politischen Gründen, so im Rahmen von Tauschgeschäften und so, weil das halt schon sehr wichtige Objekte gewesen sind und auch sehr wertvoll. Ja. Also das waren unter anderem so die Gründe, warum man Translation überhaupt betrieben hat. Ja, und man hat also jetzt so Heilige dabei und dann passieren natürlich Wunder. Und diese Reliquientranslationen waren recht verbreitet. Und dann gibt es eben diese Translationsberichte, die ein eigenes mittelalterliches literarisches Genre sind und die eben von diesen Transporten berichten. Größtenteils halt geht es da dann um die Wunder, die passiert sind. Und so insgesamt halt um den Ablauf dieser Reise. Also da kann man halt auch einiges dran sehen, was da eben so, wie die so vorangekommen sind, wen die so besucht haben und was die dann eben irgendwie so erlebt haben. Und ich habe jetzt einen Translationsbericht. Das ist der vom heiligen Vitus, der eine sehr komplizierte Überlieferungsgeschichte hat, stammt aus dem 9. Jahrhundert, ist dann irgendwie in verschiedenen Strängen überliefert worden und ist von der Monumenta Germania Historica jetzt dann auch ediert worden und und übersetzt, was ganz schön ist, dann muss man es nicht selber machen und da das aus dem Mittelalter das Zeug rausklauben. Und da habe ich jetzt einen kleinen Abschnitt daraus, aus eben dieser aus diesem Translationsbericht des heiligen Vitus, den man da also transportiert hat. So, sie verließen diesen Ort, setzten ihren Weg fort, gelangten in ein Dorf mit Namen Olney und blieben dort über Nacht. Am anderen Tag rüsteten sie sich bei Sonnenaufgang weiterzuziehen und als sie nach einer Weile verhielten und vor den Reliquien des heiligen Märtyrers, der an beiden Knien, vor den Reliquien des heiligen Märtyrers, wie es sich gehörte, die Messe feierten, da war ein Mann zugegen, der an beiden Knien, mehr aber noch am rechten, gelähmt war und fast auf dem Gesäß hing. Er durchbrach die Menge und drängte sich so fest er konnte mitten hinein und erreichte schließlich irgendwie die Schranken des Altars, an dem die heilige Messe gefeiert wurde. Als er etwa eine Stunde dort gelegen hatte und nach Beendigung des Gottesdienstes noch betete, begannen seine Glieder zu zittern, während er selbst mit lautem Stöhnen seufzte und zugleich die Knie, die seit etwa 20 Jahren kraftlos waren, ihre eigene Kraft wiederzuerlangen. So geht es dann weiter. Als sie an diesem Tag von dem genannten Ort aus etwa 10 Meilen ohne Unterbrechung gegangen waren und mitten auf dem Weg ein wenig rasteten, kamen zwei blinde Frauen, die sofort gesund wurden. Mhm. Also jetzt keine lange Geschichte, wie lange die irgendwo gelegen und gezittert haben und so, sondern die sofort gesund wurden. Von hier aus gelangten sie zu der vorgesehenen Bleibe und ruhten dort über Nacht. Als sie am nächsten Tag die Maren überschritten, begegnete ihnen ein kleines blindes Mädchen von etwa 4 Jahren, das, sobald es herangekommen war, seine Gesundheit wiedererlangte. So, also auch wieder sofort. Und so geht es also tatsächlich weiter. Ist ein relativ langes Werk. Das war ja auch wichtig, weil je mehr Wunder, desto angesehener dann am Ende auch irgendwie der Heilige und die Reliquie. Und da kommen dann als nächstes kommen irgendwelche Buckligen, die dann auch wieder und so, also sehr viele Schwache und Kranke, genau. Darunter befand sich auch eine Frau, deren rechter Arm seit 9 Jahren so verkrüppelt war und so weiter und so fort. Vor vielen Augenzeugen wurde sie so geheilt, dass keine Spur der Verkrüppelung zurückblieb. Also das geht so weiter, das ist so die ganze Zeit, kommt halt irgendwie sowas. Und am Ende kommen sie dann an. Schließlich beendeten wir mit Christi Gnade die Reise und gelangten am Tag vor der Vigil des heiligen Vitus. Das heißt, am 13. Juni in das Kloster, das Neu-Corbie heißt, während uns eine große Volkszahl beiderlei Geschlechts aus dem edlen Stamm der Sachsen begleitete. So, aus dem edlen Stamm der Sachsen. Also das mal so Auszüge aus einem Translationsbericht. Also man findet natürlich tatsächlich auch einiges über den eigentlichen Reiseverlauf, haben wir auch gehört, hier 10 Meilen gegangen, dann irgendwie da über den Fluss und so weiter und so fort. Und halt durchaus auch, wen sie so getroffen haben. Ich halte in so Translationsberichten das mit den vielen Erkrankten oder sonst wie vom Leben gezeichneten Menschen für äußerst plausibel, auch in Anbetracht der medizinischen Behandlungsmöglichkeiten, die man im 9. Jahrhundert in dem, was heute so Mittel- oder Westeuropa ist, so hatte. Die Frage, ob tatsächlich solche Wunderheilungen im eigentlichen Sinne passiert sind, müssen wir, wir machen ja keinen Theologie-Podcast.
Ist ja immer so. Das habe ich ja. Ich erzähle jetzt nicht schon wieder die Geschichte von meiner Wunderheilung in Jerusalem. Habe ich die habe ich doch schon erzählt. Ne? Also im Podcast habe ich die erzählt.
Ja, ich glaube, ja, doch.
Da hat polnische Nonne die Hand aufgelegt.
Richtig. Und,
richtig. Ich musste mich derart, ich habe mich so gehäkelt, habe mich dann sehr übergeben und dann
wurde. Und dann,
ich glaube, die gut. ist inzwischen heilig selig gesprochen.
Ja. No. Aber nicht als noch nicht als Reliquie irgendwo hin gebracht worden.
Nein. Aber das aber, macht man ja heute nicht mehr so mit den Reliquien.
Also es ist ja aber immerhin so, dass vielleicht zu den Reliquien noch das ja in jedem katholischen Altar sich eine Reliquie befindet.
Ah ja, wusste ich gar nicht.
Also da gibt es immer so ein Reliquien, also da ist dann so eine Bohrung an irgendeiner Stelle, meistens halt hinten oder irgendwie eine andere Möglichkeit, was da reinzutun. Mhm. Und in jedem sozusagen in Betrieb befindlichen katholischen Altar, also in einer katholischen Kapelle oder Kirche oder sonst irgendwas, in der Art befindet sich eine Heiligenreliquie. Ah, also man braucht die immer noch. Man wird jetzt vermutlich nicht mehr, ich weiß nicht, wie es heute, also mit DHL werden sie es nicht schicken, aber es ist, vielleicht sind die Abläufe etwas gestreamlined, um das zu machen. Aber also Reliquien werden zumindest immer noch benötigt, weil ohne Reliquie kein vernünftiger Altar.
Naja. So. In Bamberg gibt es ja in einer Kirche das Grabmal des heiligen Otto. Mhm. Und der Sarg ist geteilt. Da ist in der Mitte eine Spalte. Ich vermute, oben ist der Kopf, dann ist diese Spalte und dann ist der Rest des Körpers. Mhm. Und da kann man hindurchgehen. Das soll auch sehr Wunder wirken.
Ah ja, Xar also wunderkräftig sein.
Okay. Natürlich für sehr dicke Leute ist es unangenehm,
okay. Die
könnten stecken bleiben. Also ich habe es geschafft, ich
konnte
nicht kommen. Aber das gilt eben auch als wichtige Station, wenn man hat.
Okay.
Dort ist.
Also und du bist auch dort, bist da auch durchgegangen und bist also des Segens dieses.
Ja, das hat bestimmte Folgen. Also unter anderem, dass man immer wieder nach Bamberg zurückkehren wird, wenn man da durchgegangen ist. Und dann
aber du arbeitest ja da.
Ja, ja.
Das ist ja jetzt nicht. Das ist jetzt kein Wunder.
Es sind noch ein paar andere Dinge, die da. Ich glaube, er hilft auch gegen Kopfschmerzen oder so. Ich weiß jetzt nicht alle Wunder. Da müsste ich jetzt nachgucken in der Wikipedia, welche Wunder der heilige Otto.
Welche Wunder dann noch?
Aber es ist halt wichtig, wenn man in Bamberg ist, dass man da auch hinkommt.
Ah ja. Gut, weiß ich Bescheid. Also das nächste Mal, wenn ich dort bin, besuche ich dann diese Reliquien.
Ja, gut, genau.
Ja.
Und ansonsten ist auch, würde ich jetzt auch empfehlen, du besuchst die neue Residenz, denn dort hat ein anderer Otto, nämlich der ehemalige König von Griechenland, der ist ja in Griechenland wieder rausgeschmissen worden nach kurzer Zeit, hat er den Rest seines Lebens verbracht. Und weil er ja König von Griechenland war, hat er sich Räume im griechischen Stil einrichten lassen, also mit den griechischen Farben, und das ist so ähnlich wie die bayerischen, weiß-blau, und dann aber auch mit griechischen Verzierungen und so, also hat dann auch Wandgemälde mit griechischen Szenen, also er hat sich da wirklich so auch an seine Zeit als König von Griechenland erinnern lassen, also auch ganz interessant. So kann man sich natürlich die Reise auch nach Hause holen.
Der Geschichte da vermutlich auch nachgetrauert.
Naja. Genau, ja. Bestimmt nicht schlecht, könnte ich von Griechenland so sein. Also für mich wäre das nichts. Falls sie mal wieder einen suchen, komme ich nicht in Frage. Bin auch nicht verwandt mit den früheren Häusern dort. Aber gut. Ja. Jetzt habe ich fast das Gefühl, dass wenn ich jetzt zu meinen Texten komme, dass ich doch einen zu großen Zeitsprung mache, weil du wieder irgendwas im Petto hast, was dazwischen liegt.
Nee, glaube ich nicht. Ich bin jetzt eigentlich durch, so, ja.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Herrn Säume, der ja auch eine gewisse Rolle spielt bei dem Titel dieses Podcast im Untertitel, da habe ich gesagt, Spaziergang nicht nur nach Syrakus, denn das Hauptwerk von Johann Gottfried Säume, einem deutschen Dichter des Sturm und Drangs, also Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts, der übrigens auch mit dem Baron zu Münchhausen befreundet war, dem ja viele Lügengeschichten zugeschrieben werden. Die hat er allerdings nicht selber verfasst, sondern sie werden ihm zugeschrieben. Aber es ist ja auch so eine Art, diese Lügengeschichten sind ja auch so eine Art Reiseliteratur. Also Säume ist als Dichter eher unbekannt geblieben. Nur ein Werk hat die Zeiten überlebt und das ist eben besagter Spaziergang nach Syrakus. Also ein Reisebericht, wie er von Grimma in Sachsen nach Syrakus wandert in der Tat. Also den größten Teil der Reise legt er zu Fuß zurück. Natürlich nicht alles, man muss ja auch übers Meer, Syrakus nicht auf Sizilien, also da muss er dann schon ein Schiff nehmen, aber das meiste wandert er und berichtet darüber. Sehr spannend, weil das natürlich zu der Zeit am Ende des 1802 macht, also am Anfang des 19. Jahrhunderts schwierig ist und gefährlich ist. Und naja, also das ist schon ganz, aber interessant. Also ja, es passiert dann auch einiges. Zur gleichen Zeit reisen natürlich auch andere Leute, zum Beispiel Wilhelm von Humboldt, später dann auch sein Bruder Alexander von Humboldt, dann ja sogar durch Südamerika schon sehr anstrengend natürlich. Wilhelm von Humboldt ins Baskenland, 1811. Allerdings dann eben mit eher fahrend und nicht wandernd. Und auch da gibt es einen berühmten Bericht, den ich jetzt aber hier nicht lesen werde, aber auf den kommen wir trotzdem nachher nochmal bei einem anderen Dichter zurück. Also Säume als Dichter wenig bekannt, obwohl es Texte von ihm gibt, die die Zeiten überdauert haben, zum Beispiel das berühmte Zitat, wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder, ist von Säume. Allerdings klingt das bei ihm ein bisschen anders, ein bisschen falsch zitiert. Also der Originaltext aus seinen Gesängen von 1804 lautet: Wo man singet, lass dich ruhig nieder, ohne Furcht, was man im Lande glaubt. Wo man singet, wird kein Mensch beraubt. Bösewichter haben keine Lieder.
Ah, okay.
Das ist der Gesamttext. Und der basiert auf realen Erfahrungen, denn Säume ist beraubt worden auf seiner Reise. Und das waren eben Leute, die nicht gesungen haben. Ja, da kommen wir dann gleich noch drauf. Ich werde nämlich einfach mal was lesen. Und da geht es natürlich auch um Ganoven am Wegesrand, die ihm nachstellen. Und also erstmal nicht und dann später doch. Das Interessante hier ist, ich habe extra diesen Text gewählt, weil es sich um eine Reise in Mittelitalien handelt, durch die Abruzzen, Apenninen, wo ich auch selber hergekommen bin bei meinen Forschungsreisen, allerdings dann mit dem Auto. Mhm. Aber man kann das wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also genau diese Beschreibung, das ist also wirklich, er beschreibt dann eben auch die Berge, ich werde das nicht alles lesen, bei Foligno. Und es ist in der Tat also wirklich gut beschrieben. Also so sieht es aus. Also das ist beeindruckend, wenn man das selber kennt. Also schön. Naja, also ich fange mal einfach an. Kapitel 16 aus seinem Spaziergang nach Syrakus. Das ist überschrieben mit Rom den 2. März. Also das ist wohl der Punkt, wo er es aufgeschrieben hat, weil es hier um die Zeit davor geht. Also die Station, wie er nach Rom gekommen ist. Wieder meine Absicht bin ich nun hier. Die Leutchen in Ancona legten es mir so nahe ans Gewissen, dass es Tollkühnheit gewesen wäre, von dort aus, also von Ancona, an dem Adria hinunter durch Abruzzo und Kalabrien zu gehen, wie mein Vorsatz war. Ihre Beschreibungen waren fürchterlich und im Wirtshause betete man schon im Voraus bei meiner anscheinenden Hartnäckigkeit für meine arme, erschlagene Seele. Vous avez bien l'air d'être un peu François. Et tout François est perdu, sans ressources en Abruzzo. Ce sont des sauvages sans entrailles. Gut, das ist jetzt Französisch, wird nicht übersetzt, aber ich kann es ja mal übersetzen. Also sie haben, man hat den Eindruck, sie seien Franzose. Denn jeder Franzose ist verloren und ohne Rettung in den Abruzzen. Dort sind wilde, ohne Gewissen, ohne Skrupel, skrupellose Wilde, sagte man mir. Das klang nun freilich nicht erbaulich, denn ich denke, noch manches ehrliche Kartoffelgericht in meinem Vaterlande zu essen.
Ehrliches Kartoffelgericht.
On vous prendra pour François et on vous coupera la gorge en pitié. Man wird sie für einen Franzosen halten und ihnen den Hals ohne Mitleid durchschneiden, hieß es. Fort bien, sagte ich, sehr gut. Ou plutôt bien fort. Oder besser, ziemlich stark. Was war zu tun? Ich machte der traurigen Dame zu Loreto meinen Besuch, ließ auch meinen Knotenstock vor dem Sakristan mit zur Weihe durch das Allerheiligste tragen, begugte etwas die Votiven und die gewaltig befielen Beichtstühle, ließ mir für einige Paroli, das ist das Geld, was man benutzt hat damals noch, ein halbes Dutzend hochgeweihte Rosenkränze anhängen, um einige gläubige Sünderinnen in meinem Vaterlande damit zu beglückseligen und wandelte durch die Apenninen getrost dem Tiber zu. Freilich gab es auch hier keinen Mangel an Mordgeschichten und in einigen Schluchten der Berge waren die Arme und Beine der Hingerichteten häufig genug hier und da zum Denkmal und zur schrecklichsten Warnung an den Ulmen aufgehängt. Aber ich habe die Gabe zuweilen etwas dümmer und ärmer zu scheinen, als ich doch wirklich bin und so bin ich dann glücklich auf dem Kapitol angelangt. Ja, und dann kommen halt diese Beschreibungen da, die ich mir jetzt spare. Wie dem auch sei, es kommt dann aber doch noch zu einem Zwischenfall. Das werde ich jetzt auch nochmal lesen, also nach Rom. Es geht von Rom nach Neapel. Und da gibt es natürlich, das ist natürlich wirklich auch damals eine gefährliche Gegend. Und heute sagt man ja immer noch, dass in Neapel irgendwie die Halbwelt zu Hause sei, was natürlich auch oft übertrieben ist. Ich habe die Gewohnheit, beständig vorauszulaufen, wo ich kann. Zwischen Genzano und Ariccia ist eine schöne Waldgegend, durch welche die Straße geht. Oben am Berge bat der Postillon, Wir möchten aussteigen, weil er vermutlich den Hemmschuh einlegen wollte und am Wagen etwas zu hämmern hatte. Der Offizier blieb bei seinen Depeschen am Wagen und ich schlenderte leicht und unbefangen den Berg hinunter in den Wald hinein und dachte, wie ich Freund Reinhard in der Ritscher überraschen würde, der jetzt da selbst sein wollte. Ungefähr 7 Minuten mochte ich so fortgewandelt sein, da stürzten links aus dem Gebüsche 4 Kerle auf mich zu. Ihre Botschaft erklärte sich sogleich. Einer fasste mich bei der Krause und setzte mir den Dolch an die Kehle, der andere am Arm und setzte mir den Dolch auf die Brust. Die beiden übrigen blieben dispositionsmäßig in einer kleinen Entfernung mit aufgezogenen Karabinern. In der Bestürzung sagte ich halb unwillkürlich auf Deutsch zu ihnen, »Ei, so nehmt denn in Teufelsnamen alles, was ich habe.« Da machte einer eine doppelt grässliche Pantomime mit Gesicht und Dolch, um mir zu verstehen zu geben, man würde stoßen und schießen, sobald ich noch eine Silbe spräche. Ich schwieg also. In Eile nahmen sie mir nun die Börse und etwas kleines Geld aus den Westentaschen, welches beides zusammen sich vielleicht auf 7 Piaster belief. Nun zogen sie mich mit der vehementesten Gewalt nach dem Gebüsche und die Karabiner suchten mir durch richtige Schwenkung Willigkeit einzuflößen. Ich machte mich bloß so schwer als möglich, da weiter tätigen Widerstand zu tun, der gewisse Tod gewesen wäre. Man zerriss mir in der Anstrengung Weste und Hemd. Vermutlich wollte man mich dort im Busche gemächlich durchsuchen und ausziehen und dann mit mir tun, was man für gut finden würde. Sind die Herren sicher, so lassen sie das Opfer laufen. Sind sie das nicht, so geben sie einen Schuss oder Stich und die Toten sprechen nicht. In diesem kritischen Momente, denn das Ganze dauerte vielleicht kaum eine Minute, hörte man den Wagen von oben herabrollen und auch Stimmen von unten. So ließen sie mich also los und nahmen die Flucht in den Wald. Ich ging etwas verblüfft meinen Weg fort, ohne jemand zu erwarten. Die Uhr saß wie in Sizilien tief und das Taschenbuch stark unter dem Arme in einem Rocksacke. Beides wurde also in der Geschwindigkeit nicht gefunden. Die Kerle sahen grässlich aus, wie ihr Handwerk. Keiner war nach meiner Taxe unter 20 und keiner über 30. Sie hatten sich gemalt und trugen falsche Bärte. Ein Beweis, dass sie aus der Gegend waren und Entdeckung fürchteten. Reinhard traf ich in Ariccia nicht. Er war noch in Rom. So hätte ich wohl noch leicht in der schönen klassischen Gegend bleiben können. Hier in Rom brachte man mir die tröstliche Nachricht, dass 2 von den Schurken, die mich in dem Walde geplündert hätten, erwischt wären und dass ich vielleicht noch das Vergnügen haben würde, sie hängen zu sehen. Da wieder habe ich weiter nichts, als dass es bei der jetzigen ungeheuren Unordnung der Dinge sehr wenig helfen wird. Ja. So weit, so gut. Also es ist doch gefährlich so weit.
Ja, eine Raubgeschichte. Ich meine, das kommt ja durchaus auch öfter mal und ist auch so ein viel in Reiseliteratur beschäftigt sich damit, wie sicher oder gut es ist, dort irgendwo hinzukommen oder nicht. Also so dieses mit dem, die Leute fangen zu beten an, wenn man sagt, wo man jetzt hin will und so. Das ist durchaus so eine Sache, die kommt häufiger, ja. Also das ist so, oder halt auch dieser Hinweis auf, die Sicherheitslage dann irgendwie gerade an dem Platz, wo man irgendwie so ist oder hinfahren wird.
Genau.
Ja. Der Säume.
Das war der Säume, genau.
Gut, also er hat dann, aber es ist ihm dann also gelungen, auch weiterhin ehrliche Kartoffelgerichte
zu verzehren. Gekommen und hat dann noch Gedichte geschrieben. Also das mit dem, das vorhin zitierte Gedicht, das ist natürlich erst später entstanden. Also hat es dann doch geschafft.
Er hat es geschafft und vermutlich auch weiterhin Kartoffeln gegessen.
Ja, das ist doch. Ja, genau. Ja, also natürlich gibt es diese Gefahren, von denen er da ja berichtet hat. Aber wie gesagt, ich meine, er ist ja dann auch offenbar da in Begleitung gewesen und da war halt nur noch diese Postkutsche. Von daher war das Risiko doch dann noch nicht so groß.
Tja. Ja, aber jedenfalls nicht ganz so einfach zu diesen Zeiten. Da irgendwie unterwegs zu sein.
Ich meine, gut, gibt's. Ja, man muss sich das mal vorstellen, diese riesigen Entfernungen und dann das größtenteils zu Fuß zurückzulegen. Ja.
Also ohne Mobiltelefon, ohne...
Mobiltelefon.
Ja. Und also das ohne GPS und ohne den ganzen Kram, ja.
Ja, das ist schon nicht so einfach. Also ich meine, ich bin ja auch im letzten Jahr ein bisschen gewandert in der Fränkischen Schweiz. Mhm. Und da kam es auch sehr, sehr häufig vor, dass wir außerhalb des Empfangsbereichs von Mobiltelefonie waren. Mhm. Das ist schon dann unangenehm.
Tja, und ja gut, ich meine, vor allem, wenn man sich halt irgendwie darauf verlässt und keine Karte und nichts. Also, Gott, ich meine, gibt es das noch, so Wanderkarten? Ja, gibt es wahrscheinlich noch.
Ja,
also,
bei dieser Wanderung, ich kann jetzt die ganze Geschichte ja erzählen. Also es war so, es wird an der Bamberger Uni, gibt es halt jedes Jahr, also an der Fakultät, an der ich bin, so eine Professorenwanderung. Mhm. Professorinnen- und Professorenwanderung, aber Männer sind da in der Mehrheit, deshalb sage ich jetzt mal. Naja, und das ist ein bisschen auch das Problem, denn Männer neigen dazu, manchmal so ein bisschen durch Testosteron, das ist so ein Hormon, sich zu übernehmen. Mhm. Und so war das auch. Es gab also eine geplante Wanderung und wir waren nach etwa 8 Kilometern dann auf irgendeinem Gipfel angekommen und dann nach einem herzhaften Essen erwachte dann so ein bisschen das Testosteron bei einigen und sie meinten, man könnte doch noch einen kleinen Schlenker machen. Kleinen Schlenker. Naja, dann wurde die Wanderkarte aufgefaltet und das Kartenlesen haben, glaube ich, einige auch verlernt oder nie gelernt. Jedenfalls gibt es auf solchen typischen Wanderkarten sogenannte Höhenlinien. Und wenn sehr viele dieser Linien auf engstem Raum nebeneinander sind, dann weiß man, es werden hohe Höhen überwunden. Und das ist zum Wandern nicht unbedingt geeignet.
Ja.
Ja, aber davon ließen sich die Herrschaften nicht abbringen. Also meine Cassandra-Rufe halfen nichts. Man wollte dann diesen kleinen Schlenker machen. Und dann ging es also wirklich wahnsinnig steil bergauf und war so eine lange Zeit bergauf. Und die ersten machten schon schlapp.
Okay.
Die waren halt ohne Handyempfang. Und ich habe gedacht, wenn jetzt einer der älteren Herren hier einen Herzinfarkt bekommt, was machen wir dann? Hilfe herbeirufen ist völlig ausgeschlossen. Ja. Es gab da auch keine Autostraße und so. Also wirklich durch die Wildnis. Also ich habe mich wirklich, also ist nichts passiert, zum Glück. Aber ich fand es schlimm. Und weil doch manche anderen auch erschreckt waren, fand diese Wanderung dann dieses Jahr nicht statt, weil es doch ein bisschen übernommen hat. Wir sind am Ende fast 20 Kilometer gelaufen.
Krass.
Und das ist überwiegend bergauf.
Ja, okay. Also, und wahrscheinlich jetzt auch nicht mit so ganz der perfekten Ausrüstung, oder?
Genau,
also mit den Schuhen auch und so.
Naja, am Ende waren wir doch alle auch... dann doch etwas kleinlauter. Aber so ist das eben. Es ist einfach, also das mit den Wanderkarten ist schon eine gute Erfindung, aber man muss eben auch das
Zeichen auch wissen,
erkennen.
Man muss auch wissen, wie man es benutzt und dann auch entsprechend drauf reagieren. Ja.
Gut,
ja.
Also das war jetzt mein persönliches Erlebnis, eine kleine Wanderung, aber nur in der Fränkischen Schweiz. Wo man nochmal schön wandern kann, auf jeden Fall.
Oh ja. Ja, wenn wir jetzt schon in Italien sind, dann können wir da auch bleiben.
Sehr schön.
Und zwar natürlich, also wir müssen, es muss auch Goethe muss vorkommen. Goethe. Wir sind hier, Goethe ist so ein ehrliches Kartoffelgericht. Ja. Goethe ist ein ehrliches und sehr bedeutendes Kartoffelgericht. Ich habe ja auch eine ganz große Goethe-Ausgabe zu Hause, irgendwie drei so riesige Schuber und so steht alles oben auf dem Regal.
Ja.
Ich habe das jetzt hier aber elektronisch, weil ich nicht Lust hatte, noch mehr Zeug mitzuschleppen.
Du hast schon, das müssen wir nachher nochmal fotografieren für die Shownotes.
Wieder so ein Doppelzentner Bücher hier dabei.
Ich hingegen habe alle Sachen hier elektronisch.
Ja, man hat alles elektrisch mittlerweile.
Naja, weil was heißt mittlerweile? Hä? Ich wollte es einfach nicht mitschleppen.
Ja,
ich habe das alles zu Hause. Ich habe also Sachen, die gleich noch kommen werden. Ich habe den Tucholsky zu Hause, ich habe den Jerome K. Jerome zu Hause, wohl auch leider nur auf Englisch, was heißt Gott sei Dank, nur auf Englisch. Ich will es hier dann auf Deutsch vorlesen, also den Jerome K. Jerome. Und das hätte ich sowieso elektronisch nehmen müssen. Hm.
Ja. Ja, ja, also jedenfalls der Goethe elektronisch, der ja auch nach Italien gereist ist und diese berühmte italienische Reise gemacht hat, auch nicht mehr ganz jung gewesen ist, so Ende 30 war er da war eigentlich in so einer krassen Lebenskrise irgendwie, bevor er diese Reise unternommen hat. Also das war halt irgendwie so, ja, hat halt irgendwie festgestellt, er hat ewig nichts mehr Neues wirklich geschrieben und es läuft irgendwie und war halt so, ja, also
ja, kann ich gut nachvollziehen und da ist so eine Reise sicherlich sehr hilfreich.
Ja. Und hat halt dann zwischen 1786 und 1788 diese Italienreise gemacht, hat das eben dann auch aufgeschrieben, hat er auch Tagebuch geführt. Da es gibt also auch die alte Fassung noch, diese Tagebuchfassung, die ist also auch, die liegt auch vor. Und dann eben dieses weiter ausgearbeitete Werk, eben die italienische Reise in zwei Bänden, die er allerdings dann auch deutlich später verfasst hat, nämlich zwischen 1813 und 1817, also Jahrzehnte später, kann man sagen. Ja. 1786, ja. 1817, also fast nochmal irgendwie 30 Jahre nach der Reise, aber eben auf der Basis der Tagebücher. Ja, und er reist da eben rum, befasst sich dort vor allem und insbesondere halt mit der klassischen Architektur, mit Kunst, mit dieser Kunsterfahrung, aber auch mit Naturerfahrung. Es ist auch, die Stelle habe ich jetzt heute nicht mehr gefunden, aber er sagt an irgendeiner Stelle auch, also irgendwie so irgendwo steht und sich so die Natur da beguckt, irgendwie, dass es schon auch sehr gut ist, dass er ist. Weil er sich also irgendwie kaum vorstellen kann, dass es noch viele andere Leute gibt, die das so intensiv erfahren können wie er. Eben auch, ich meine, er hat sich ja auch mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigt, er war auch wirklich eine Art Universalgenie und hat Steine gesammelt und sich mit Geologie befasst und war er da wirklich sehr universell unterwegs. Und das meinte er damit letzten Endes auch, dass er eben sich so intensiv mit allen, ja, vielleicht auch relevanten Fragen beschäftigt hat, dass er eben diese Erfahrung auf eine ganz andere Art und Weise macht als andere Leute, weil er eben ein tieferes Verständnis für die Zusammenhänge auch in der Natur hat. So. Aber es klingt natürlich schon ein bisschen überheblich vielleicht, aber das war er, denke ich, an der einen oder anderen Stelle auch. Also das kommt schon an einigen Stellen auch so, teilweise so ein bisschen was Gönnerhaftes, wenn er auch über andere, wenn er über andere Leute schreibt und so. Also ich weiß nicht, ich find Goethe nicht besonders sympathisch, muss ich sagen. Also so als Person irgendwie. Auch ganz komisch, ich habe auch mal angefangen, den Briefwechsel mit Schiller irgendwie zu lesen und das auch immer mal wieder so ein bisschen. Und das ist auch, er behandelt den Schiller auch komisch in diesen Briefen. Das ist, hat öfter mal auch so ein bisschen was Herablassendes und so. Also Goethe ist irgendwie ein unsympathischer.
Ja, aber sind das nicht diese Großdichter immer? Ja. Also ich finde Thomas Mann. Es ist auch nicht so ein,
mit dem möchten wir auch kein Bier trinken.
Mensch,
unbedingt, ne? Nee.
Und Günter Grass.
Ach, furchtbar. Also, nee, weiß ich nicht. Nee.
Also jetzt so richtig sympathische Schriftsteller.
Schwierig, gell? Montaigne. Ich glaube, mit Montaigne, der jetzt da schon lange tot ist und so, mit Montaigne wäre ich, glaube ich, gern, hätte ich, glaube ich, mal gerne so einen Abend durchgesoffen. Das war, glaube ich, ein sehr cooler Typ. Aber ansonsten, so wirklich hochgradig sympathisch, fällt mir jetzt auch gerade nicht so wirklich jemand.
Die Deutsche Schriftstellerin, vielleicht sind die anderen besser.
Obwohl, ja.
Naja, also Mark Twain. Och, was ist jetzt passiert?
Der war wahrscheinlich ganz cool. Der
ja manchmal oder? So als cooler Typ ja, auch dargestellt. Ja. Also auch zum Beispiel bei Star Trek
und ja, so. Ja, stimmt.
Aber ich weiß nicht, ich habe meinen Knopf abgerissen. Naja, gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Aber wenn man so die Sachen über ihn liest, die so veröffentlicht sind, dann muss das auch ein sehr, also eher unangenehm.
Ja, eher schwieriger Mensch gewesen sein. Ja, man weiß es nicht. Aber jedenfalls Goethe auch nicht unbedingt der, also ich glaube, mit Schiller wäre es cooler gewesen, sich mit dem zu treffen. Das war, glaube ich, irgendwie auch so der interessantere, coolere Typ.
Ja,
naja. Genau, aber ja, also ein bisschen was aus der italienischen Reise. Er ist jetzt also in Venedig und fängt dann an. Von Venedig ist schon viel erzählt und gedruckt, dass ich mit Beschreibung nicht umständlich sein will. Ich sage nur, wie es mir entgegenkommt. Was sich mir aber vor allem anderen aufdringt, ist abermals das Volk. Eine große Masse, ein notwendiges, unwillkürliches Dasein. Dies Geschlecht hat sich nicht zum Spaß auf diese Inseln geflüchtet. Es war keine Willkür, welche die Folgenden trieb, sich mit ihnen zu vereinigen. Die Not lehrte sie ihre Sicherheit in der unvorteilhaftesten Lage suchen, die ihnen nachher so vorteilhaft ward und sie klug machte, als noch die ganze nördliche Welt im Düstern gefangen lag. Ihre Vermehrung, ihr Reichtum war notwendige Folge. Nun drängten sich die Wohnungen enger und enger, Sand und Sumpf wurden durch Felsen ersetzt, die Häuser suchten die Luft wie Bäume, die geschlossen stehen, sie mussten an Höhe zu gewinnen suchen, was ihnen an Breite abging. Auf jede Spanne des Bodens geizig und gleich anfangs in enge Räume gedrängt, ließen sie zu Gassen nicht mehr Breite als nötig war, eine Hausreihe von der gegenüberstehenden zu trennen und dem Bürger notdürftige Durchgänge zu erhalten. Übrigens war ihnen das Wasser statt Straße Platz und Spaziergang. Der Venezianer musste eine neue Art von Geschöpf werden, wie man denn auch Venedig nur mit sich selbst vergleichen kann. Das ist schon sehr klassisch, gell? Also so dieses Sentenziöse, was man auch irgendwie so als einen Aspekt in Venedig kann man nur mit sich selbst vergleichen. Das ist fast, eigentlich schon auch ein ziemlich genialer Werbespruch. So.
Ja.
Ja? Und diese, es ist schon auch ein sehr, es ist sehr dicht auch. Es ist auch sprachlich schon sehr, mit dem, die ganze nördliche Welt, die im Düstern gefangen liegt, während in Venedig schon irgendwie eine Blütezeit ist und so. Das ist schon sehr, also der kann das schon, ja. Also, dass er mir nicht sympathisch ist, eine Sache, aber ja, aber das ist halt, das sind halt die Überlegungen, die die Goethe da halt an der Stelle anstellt.
Ja. Und, na, wir können ja mal den Säume dagegen halten. Mhm. Schreibt ja auch über Venedig. Und der schreibt, das Traurigste ist in Venedig die Armut und Bettelei. Man kann nicht 10 Schritte gehen, ohne in den schneidendsten Ausdrücken um Mitleid angefleht zu werden. Und der Anblick des Elends unterstützt das Notgeschrei des Jammers. Um alles in der Welt möchte ich jetzt nicht Beherrscher von Venedig sein. Ich würde unter der Last meiner Gefühle erliegen.
Okay.
Das ist die gleiche Zeit. Das ist Anfang des 19. Okay. Jahrhunderts. Dann die Venezianer sind übrigens im Allgemeinen höfliche, billige, freundschaftliche Leute und ich habe von vielen Artigkeiten genossen, die ich in meinem Vaterlande nicht herzlicher hätte erwarten können.
Goethe schreibt auch noch was, was dann wieder so in die Richtung vielleicht geht. Ich ging und besah mir die Stadt in mancherlei Rücksichten und da es eben Sonntag war, fiel mir die große Unreinlichkeit der Straßen auf, worüber ich meine Betrachtungen anstellen musste. Und das tut er jetzt. Er schreibt jetzt also eine Seite über den Dreck. Es ist wohl eine Art von Polizei in diesem Artikel. Die Leute schieben den Kehricht in die Ecken. Auch sehe ich große Schiffe hin und wieder fahren, die an manchen Orten still liegen und das Kehricht mitnehmen. Leute von den Inseln umher, welche des Düngers bedürfen. Aber es ist in diesen Anstalten weder Folge noch Strenge. Und desto unverzeihlicher die Unreinlichkeit der Stadt, da sie ganz zur Reinlichkeit angelegt worden, so gut als irgendeine holländische. Alle Straßen sind geplattet, selbst die entferntesten Quartiere wenigstens mit Backsteinen auf der hohen Kante ausgesetzt, wo es nötig, in der Mitte ein wenig erhaben, an der Seite Vertiefungen, das Wasser aufzufassen und in bedeckte Kanäle zu leiten. Noch andere architektonische Vorrichtungen der ersten wohl überdachten Anlage zeugen von der Absicht trefflicher Baumeister, Venedig zu der reinsten Stadt zu machen, so wie sie die sonderbarste ist. Ich konnte nicht unterlassen, gleich im Spazierengehen eine Anordnung deshalb zu entwerfen und einem Polizeivorsteher, dem es ernst wäre, in Gedanken vorzuarbeiten. So hat man immer Trieb und Lust, vor fremden Türen zu kehren. Wie schön, wie er sich dann auch selber kommentiert. Er hat gesagt, so hat man immer Trieb und Lust, vor fremden Türen zu kehren, ja?
Naja, es ist in der Tat ja auch schon ein bisschen arrogant, finde ich. Also,
ja, oder?
Weiß ich nicht, also da ist mir der Säume lieber. Der hat halt dann doch mehr Auge für die Bevölkerung und ist halt nicht so, der ist nicht irgendwie so das eigene, das Maß aller Dinge. Also das ist schon... Naja.
Ja, und es ist bei ihm halt natürlich schon, ja, also er ist da schon, er ist schon auch sehr wichtig tuerisch.
Mhm. Ja, und das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Ja.
Ja, genau, also das ist der leicht unsympathische und wichtig tuerische Goethe, der im Spazierengehen eine Polizeivorschrift für die Stadtreinigung von Venedig entwirft.
Naja. Wirklich unglaublich.
Ja, so ein Schmarrn. Naja, gut, aber bitte sehr, wenn er.
Aber bestimmt ist da, wo er war, in Venedig auch ein Schild angebracht und man verehrt ihn und so. Also
ja,
in Rom am Goethehaus ist es ja auch ein Schild. Da ist sogar noch irgendwas falsch geschrieben. Irgendein deutsches Wort.
Okay.
Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe es jedenfalls fotografiert. Aber er wird halt trotzdem hoch verehrt. Also, das ist schon wirklich erstaunlich. Naja.
Ja, ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Sagen wir so, es ist halt tatsächlich, finde ich, eine ganz interessante, wobei halt die Tagebucheinträge nochmal anders sind, da habe ich auch reingeschaut, weil es natürlich deutlicher und frischer ist, die Eindrücke, und es halt nicht,
ja, klar.
Und natürlich auch nicht in so einem dann doch auch sehr gedrechselten Stil, wie das dann teilweise in der späteren Bearbeitung und so ist, natürlich auch mit dem Abstand von fast 30 Jahren.
Ja.
Aber der Einblick in ihn ist halt schon ganz interessant. Und auch so der Einblick darin, was der so, wie der so funktioniert hat. Also ja, doch.
Aber er wird nicht unbedingt sympathisch.
Er wird nicht
also sympathisch. Also im Gegenteil. Also ich finde eigentlich, es macht ihn noch mehr, noch unsympathischer.
Ja.
Also gerade so dieses von oben herab,
ja.
Diese Haltung immer, möchte man eigentlich.
Ja.
Ja.
Ja, und er sagt halt, ich meine, und es ist natürlich alles, es ist eigentlich alles, also früher war alles besser, ja, also das ist schon auch wichtig, sagt er auch hier. Es fiel mir recht aufs Herz, dass doch alles auf die erste Erfindung ankommt und dass diese das rechte Maß, den wahren Geist habe, die man mit viereckigen Stückchen Glas und hier nicht einmal auf die sauberste Weise das Gute sowohl als das Schlechte nachbilden kann. Da geht es also um Mosaik. Die Kunst, welche dem Alten seine Fußboden bereitete, dem Christen seine Kirchenhimmel wölbte, hat sich jetzt auf Dosen und Armbänder verkrümelt. Diese Zeiten sind schlechter, als man denkt.
Ja, ja.
Also, ja. Ja, gut, ja. Also ist schon nicht gut
alles. Ja, alles. Aber so ist das deutsche Bildungsbürger.
Ja, ja, ja.
Es hat sich bis heute nicht verändert. Es ist immer so, dass man denkt, früher war das besser.
Es war auch, es war viel besser. War alles ganz toll, war das früher. Das war das Beste.
Ja, ja. Ich sehe, du legst schon das nächste Buch auf.
Nö, ich gucke nur. Ja, ich bin
ja. Könntest du vielleicht noch die Links von den Sachen, die du da hast, dann ergänzen hier für unsere Shownotes?
Ja.
Was kommt jetzt? Ah, jetzt werden wir ganz exotisch. Denn bisher sind wir doch eher europäisch gereist. Ist ja auch klar. Ist ja auch zeitlich bedingt. Ja. Gibt es übrigens auch in der Zeit aus dem 18. Jahrhundert. Das hätte ich auch natürlich noch nehmen können, aber das müsste man, da gibt es keine wirklich guten Übersetzungen dazu. Gibt ja so fiktive Reiseberichte. Was ich sehr schön finde, ist zum Beispiel Les Lettres Persanes, die persischen Briefe von Montesquieu, wo Montesquieu halt fiktive Reiseberichte von Persern über Europa schreibt. Das ist sehr witzig gemacht, weil er natürlich damit die Absonderlichkeiten, die in Europa so vorherrschen, sehr schön darstellt durch diesen ja, exotischen Blick. Das ist im Grunde ja auch eine Form von Reiseliteratur, nur eben, ja, naja, ist nicht mal komplett fiktiv, denn das, was er beschreibt, ist ja wirklich da. Er beschreibt es halt mit den Augen des Fremden. Ja. Also das ist schon auch interessant, aber wie gesagt, ich habe das nicht, ich finde das natürlich jetzt sofort, aber es ist natürlich nicht so gut, das in der Übersetzung zu lesen.
Naja. Ja, ich habe ja auch ein paar tatsächlich noch englischsprachige Sachen dabei, da muss man mal gucken, ob wir dazu überhaupt noch.
Also ich habe ja englische Klassiker hier auch, die ist ein guter Übersetzung, wirklich sehr, sehr schöne Übersetzungen da sind, wo man gar keine Sorge hat, weil die halt dann im 19. Jahrhundert auch übersetzt worden sind von Leuten, die sich damit auskennen. Also das ist, können wir dann auch nehmen, denke ich. Ja.
Tja. Ja, und nun?
Du hast doch da gerade so
orientalische. Achso, wo ich gerade.
Deshalb war ich ja inspiriert.
Genau, ja. Die orientalischen Sachen. Also das ist eine Sammlung von Berichten deutscher Forscher aus dem 18. und 19. Jahrhundert zu Orientreisen. Also zum Beispiel Carsten Niebuhr ist dabei und andere, die hier Reisen in den Orient unternehmen, also zum Beispiel hier am Anfang eine Reise, die Niebuhr unternommen hat von Suez nach Dschidda im heutigen Saudi-Arabien verschiedene andere, die dann eben auch da in dieser Gegend stattfinden. Dazu vielleicht noch eine Sache, die ich durchaus sehr empfehlen kann, die ich jetzt nicht dabei habe, die man sich mal angucken kann. Und zwar ist es Richard Francis Burton, der britische Forscher, der alles Mögliche gemacht hat und als Offizier gedient hat, auch relativ alt geworden ist und der tatsächlich auch eine Arabienreise gemacht hat und zwar eine sehr spannende Arabienreise. Er hat nämlich sich verkleidet. Denn auch damals war es schon so wie es auch heute ist, dass man an die heiligen Stätten oder die Orte im heutigen Saudi-Arabien, wo sich Mekka und Medina befinden, dass man die als Nicht-Muslim nicht bereisen darf. Das ist auch heute noch so. Also als Nicht-Muslim kann man nicht einfach nach Mekka oder Medina reisen. Man kann auch
Muslim werden.
Genau. Man kann auch dann, wenn man da als Pilger hinkommt, nicht einfach irgendwo in Saudi-Arabien reisen. Also das ist insgesamt ein relativ streng reglementiertes Land, nicht nur was die Reisefreiheit betrifft, sondern auch andere Dinge. Und es war eben aber mit der Tatsache, dass man dort nicht hin konnte, auch schon früher so. Und Burton hat sich als Derwisch verkleidet. Der konnte also die Sprache, der kannte auch die Kultur, war da auch vorher schon gewesen, halt nur nicht an diesen Stellen, wo man eben nicht hin kann. Also der ist da nicht einfach so reingesprungen, sondern hat auch im Grunde, das ist auch ganz cool beschrieben, von seiner Abreise in London diese nach, es geht dann zuerst nach Kairo und von dort aus reist er dann weiter, ab dem Zeitpunkt diese Verkleidung schon, also diese Disguise, mit, er spricht nur noch Arabisch und er verhält sich, wie man sich verhalten würde, beschreibt dann also sogar bestimmte Handbewegungen, die Art, wie man jetzt was trinken würde oder mit welcher Hand man was tut, weil das halt eine religiöse Bedeutung hat und so, also er hat es sehr genau genommen in der ganzen Vorbereitung. Derwisch auch deswegen, weil das schon so ein bisschen, also so wie er das beschreibt, das sind halt so ein bisschen so die Hippie-Spinner gewesen oder die Hippies in dieser Religion, ja, ja. Also im Islam, die halt, von denen man halt eher erwartet, dass die irgendwie komische Sachen machen, dass die also nicht so sind wie die anderen, dass die halt auch Eingebungen haben, dass die halt irgendwie komisch sind, also zumindest sich komisch verhalten, sich seltsam verhalten, sich unangemessen verhalten und man erwartet es. Also das ist so natürlich so auch der Hintergrund, der Verkleidungshintergrund dann, damit man ihm sozusagen bestimmte Dinge durchgehen lässt, die er vielleicht aus Unkenntnis falsch macht, damit er da eben nicht erkannt wird und dann am Ende irgendwie abgemurkst oder so. Also die Reise ist ihm gelungen und er beschreibt eben diesen Reisebericht, A Personal Narrative of a Pilgrimage to El Medina und Mekka. Und das habe ich jetzt, wie gesagt, nicht da, weil ich auch keine gescheite Übersetzung gefunden habe. Aber wer sich für Orientreisen interessiert, das ist sehr drollig und sehr schön geschrieben. Ja. Gut, ja, aber kommen wir zu den deutschen Forschern, die da nicht so... Also zum einen sind die Sachen alle nicht ganz so cool geschrieben wie der Burton. Zum anderen waren die auch, also ja, deutsche Forscher eben. Mhm. Also das ist schon alles, sind auch Risiken eingegangen, aber vielleicht nicht solche wie der Herr aus Großbritannien. Gut, wir haben also eine Reise im Orient von dem Herrn Niebuhr und ich lese jetzt einfach mal so ein bisschen was. Gleich in den ersten Tagen sah ich einen Beweis von der Zaghaftigkeit meiner Reisegefährten. Einige Eseltreiber, die alle Mohammedaner waren, gerieten in einen Streit und machten nach Gewohnheit der Leute sehr viel Geschrei. Die Juden, welche wohl viermal so stark waren, kamen darüber in eine große Verlegenheit und fürchteten, dass selbige, nachdem sie sich wohl untereinander gezankt und geschlagen hatten, endlich ihre Rache an ihnen ausüben und sie plündern würden. Einer bat, dass ich ihm eine Pistole leihen solle. Ich fragte, ob er sich unterstehen würde, ein Gewehr loszuschießen. »Sie ist doch wohl nicht geladen«, sagte er, »ich will sie nur in meinen Gürtel stecken und demjenigen bange machen, der mich plündern will.« Ich schoss also die Pistole in die Luft, um sie ihm ledig zu geben. Raubgeschichte oder zumindest eine Angst vor so einem Raub. Und dann schreibt er über Öl. Ja. Das Dorf Jengscha liegt unter der Polhöhe, 34 Grad, 52 Minuten. Es war in dieser Jahreszeit fast leer von Einwohnern, weil die meisten schon unter Zelten lebten, um ihr Vieh, besonders ihre Schafe, zu weiden. Bei Dus Khurmatu, nicht weit von Jengscha, sind Salz, Bitumen und Naphtha Quellen. Das Bitumen wird nicht viel geachtet, weil man bei Het dicht am Euphrat davon weit größere Quellen findet. Man bedient sich desselben unter anderem, um die Schiffe auswendig damit zu beschmieren. Das hiesige Naphtha, also das Erdöl, wird dagegen desto mehr gesucht. Die ordinäre Sorte ist schwarz. Die gemeinen Leute bedienen sich derselben statt des Trans in ihren Lampen. Sie schneiden getrockneten Mist in lange Stücke, tränken selbige wohl mit Naphtha und brauchen sie als Lichter. Dies Erdharz aber gibt, besonders in der heißen Jahreszeit, einen so ungesunden Dampf von sich, dass die Bauern es nur im Winter in ihren Häusern brennen und auch nur in dieser Jahreszeit bei der Quelle arbeiten können. Die Fackeln, deren sich der Pascha und andere Vornehme zu Bagdad bedienen, sind nichts weiter als alte Lumpen, in der Länge zusammengerollt, wohl mit Naphtha getränkt und wieder getrocknet. Mit diesem Naphtha beschmiert man auch die Kamele im Frühjahr, wenn sie neue Haare bekommen. Man soll in dieser Gegend gleichfalls ein weißes Naphtha finden, das man als eine Arznei für Menschen braucht. Also Mitte des, also das ist sogar Anfang des 19. Jahrhunderts ungefähr, wo er diese Reise macht. Irgendwie sowas, 1800 irgendwas. Oder so, muss ich jetzt nochmal gucken. Und da, ja, Erdölförderung. Nee, ist viel früher, Mitte 18. 1760 rum. Um die Zeit schon hier wird da das Erdöl benutzt und man stellt auch schon fest, es ist nicht gerade so besonders gesund, frisches Erdöl abzubrennen, ja. Und da diese Dämpfe einzuatmen. Naja. Ja, aber das ist so ein bisschen Reiseliteratur aus dem aus dem Orient.
Jo. Ja.
Haben wir das auch.
Genau. Ja, dann passt doch eigentlich, ist ja auch 19. Jahrhundert, allerdings etwas später, dann passt doch da eigentlich jetzt sehr gut auch der Joseph Conrad dazu.
In der Tat.
Ja, Herz der Finsternis. Das Herz der Finsternis. The Heart of Darkness. Ein wirklich außergewöhnlicher Roman. Ich meine, Joseph Conrad ist ein außergewöhnlicher Schriftsteller. Er ist in Polen geboren, dann mit seinen Eltern ausgewandert, polnische Muttersprache, aber er hat dann Englisch sehr, sehr gut gelernt und gehört jetzt zu den führenden, ja, englischsprachigen Schriftstellern und hat wirklich Weltliteratur geschaffen. Also viele seiner Werke sind ja auch verfilmt worden. Herz der Finsternis ist auch mehrfach, also von Orson Welles im Original, also nach der Originalgeschichte, dann später die berühmte Verfilmung Apocalypse Now, dann verlegt nach Vietnam, aber eben auch wieder auch eigentlich die gleiche Geschichte. Kolonialismus und die Auswüchse des Kolonialismus. Also das ist schon nicht in Polen geboren, was sage ich denn? Also Pole, aber in der heutigen Ukraine damals war das polnisch. Berdichow war damals polnisch, ist nicht heute in der Ukraine, das heißt damals war es russisch, genau genommen, aber es gab dort eine polnische Ethnie, und zu der er gehört und dann eben ausgewandert wegen der Teilung Polens sind dann die Eltern schon mit dem Kind habe ich ausgewandert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der ist dann britischer Staatsbürger geworden und gehört zu den führenden englischsprachigen Autoren mit vielen interessanten Geschichten, die eben auch verfilmt worden sind. Also wirklich, also nicht nur Herz der Finsternis, ist vielleicht das berühmteste. Heart of Darkness von 1902. Ach, das ist schon 1902. Aber es geht um das 19. Jahrhundert. Also auf jeden Fall. Es gibt andere Sachen. The Secret Agent zum Beispiel. Eben über Geheimagenten. Also auch sehr interessant. Also ist auch verfilmt worden. Also wie gesagt, viel davon ist verfilmt worden. Und nicht nur verfilmt worden, es gibt dann Theaterstücke, die dann später verfilmt worden sind. Also wenn man sich das hier anschaut, die Liste der Verfilmungen, also schon irre. Also ist wirklich ein sehr ein wichtiger Autor. Mhm. Ja, Herz der Finsternis, da geht es halt um den Kongo. Das ist ja bekannt, dass eben Kongo, dass sich da, war ja belgische Kolonie, beziehungsweise zunächst nicht belgische Kolonie, sondern sozusagen Privatkolonie des belgischen Königs. Dann später eben belgische Kolonie, aber wegen Staatspleiten und so ist es ja dann zu einem Freistaat geworden. Und in der ganzen Zeit ist das Land also ungeheuer ausgebeutet worden. Es ging halt vor allen Dingen um wirtschaftliche Ausbeutung und völlig, also ohne Rücksicht auf Menschen. Mhm. Und
das ist natürlich eine Situation, die eigentlich bis heute Folgen hat. Und
ja, man geht irgendwie davon aus, dass hier unter König Leopold II. Von Belgien irgendwas zwischen 2 und 15 Millionen Menschen umgekommen sind, ja, im Kongo. Ja. Also das war eine wirklich abscheuliche Schreckensherrschaft, ja, die er da ausgeübt hat. Also sehr, sehr, sehr krass.
Ja. 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 Und eben Konrad setzt sich damit ja sehr intensiv auseinander. Auch mit den Vorstellungen der Zeit, dass man halt, dass tatsächlich die Menschen geglaubt haben, dass es so eine Überlegenheit, eine Rassenüberlegenheit, mhm, gibt. Ja, also darwinistisch begründet, was, mhm, ja später dann auch im Nationalsozialismus nochmal eine wichtige Rolle gespielt hat. Und das ist auch so ein bisschen so die Haltung des Erzählers, mhm, in dem Bericht. Also man muss dazu sagen, das ist ja ein Bericht eines fiktiven Erzählers. Das ist auch eine Rahmenhandlung. Also dieser Marlow erzählt das, wie er da auf diesen Kurz getroffen ist. Wobei man noch nicht so genau weiß, der Name könnte auch belgisch sein oder deutsch, weiß man nicht. Ja. Auf jeden Fall ist das der da eben als so ein Herrscher unter den Eingeborenen herrscht, in so einer Außenstation. Aber man bekommt halt deutlich vermittelt, dass viel Unheil geschieht, nicht durch Überlegenheit, sondern durch krankhaften, mhm, Ehrgeiz, mhm, durch Gier. Mhm. Und dass also im Grunde, wenn man das liest, hat man anschließend den Eindruck, dass das eigentlich die sogenannte überlegene Rasse, mhm, einfach sich völlig daneben, mhm, genommen hat. Und das wird eigentlich sehr deutlich. Also das ist auch eine deutliche Kritik, nicht nur an der Kolonialisierung, sondern an genau dieser Haltung. Mhm. Das ist halt von Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann ist es dann später in der Mitte, ja, des 20. Jahrhunderts noch verkauft worden als Wahrheit. Obwohl, ja, wenn man sowas liest, schon völlig klar ist, dass, ja, die sich hier für überlegen halten, eigentlich schuld sind.
Ja.
Ja. Also das finde ich schon, ja, eindrucksvoll eigentlich. Mhm. Also unbedingt auch was man lesen kann. Der ist auch nicht lang. Also, mhm, es ist teilweise sehr heftig. Das gebe ich schon zu. Also man muss sich darauf einstellen, dass das, ja. Mhm. Ja, ist die Frage, was man jetzt daraus liest. Das ist halt alles, es gibt am Anfang so eine Szene, die mir jetzt gerade so ein bisschen entrutscht ist hier. Das ist der Nachteil, wenn man keine Lesezeichen hat. Hm. Wo Marlow beschreibt, warum er in den Kongo will. Ich glaube, das ist es hier. Das kann ich nochmal lesen. Nun hatte ich schon als ganz kleiner Junge eine Leidenschaft für Landkarten gehabt. Ich konnte mir stundenlang Südamerika oder Afrika oder Australien betrachten und mich in die Wonnen der Erforschung versenken. Damals gab es noch viele weiße Flecken auf der Erde. Und wenn ich auf einen stieß, der auf der Karte ein Land aussah, aber das tun sie alle, dann legte ich den Finger darauf und sagte, wenn ich groß bin, will ich dahin gehen. Der Nordpol war einer dieser Orte, wie ich mich erinnere. Ich bin nicht dort gewesen und will es auch jetzt nicht versuchen. Der Zauber ist verflogen. Andere Flecke waren um den Äquator herum verstreut und über alle Breiten, über beide Halbkugeln. An einigen davon bin ich gewesen. Und nun, wir wollen nicht davon reden, aber einen gab es noch, den größten, den weißesten sozusagen, nach dem mir der Sinn stand. Tatsächlich war es damals kein weißer Fleck mehr. Seit meiner Knabenzeit war er mit Strömen, Seen und Namen angefüllt worden. Er hatte aufgehört, ein Raum voll köstlicher Geheimnisse zu sein, ein weißer Fleck, von dem ein Knabe Ruhm erträumen konnte. Er war zu einem Ort der Finsternis geworden, doch gab es darin einen Flusslauf, einen mächtigen großen Strom, den man auf der Karte sehen konnte und der einer langgestreckten Schlange ähnelte, deren Kopf im Meere lag, während der ruhende Körper sich weit weg über weite Ländereien ringelte und der Schwanz sich tief im Inneren verlor. Als ich mir in einem Auslagefenster diese Karte betrachtete, fühlte ich mich gebannt wie ein Vogel, ein ganz dummer kleiner Vogel vom Blick einer Schlange. Dann erinnerte ich mich, dass es eine große Gesellschaft, eine Handelsgesellschaft an dem Flusse gab. Zum Teufel, dachte ich mir, sie können doch auf der Menge Süßwasser dort nicht Handel treiben ohne irgendeine Art von Fahrzeugen, Dampfbooten. Warum sollte ich nicht versuchen, eines davon in die Finger zu bekommen? Ich ging weiter durch Fleet Street, konnte aber den Gedanken nicht loswerden. Die Schlange hatte mich berückt. Ja, dann wird er also Kapitän auf einem dieser Dampfboote. Und ja, fährt dann den Kongo auf.
Tja, eine interessante Inspiration für das Reisen. Ich meine, wir hatten ja jetzt schon nicht ganz freiwillige Reisen durch verschiedene Gründe, religiös motiviert, ganz freiwillig oder eben durch zumindest auf freie Entscheidung basierend. Aber das ist ja nochmal
ein Abenteuer ist aber Lust, aber auch Forscherdrang. Ich meine, das kommt schon zusammen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja auch ein Landkartenfan. Mhm. Ich schaue mir auch immer gerne Landkarten an. Und ich habe das auch damals gemacht. Ich meine, die Tatsache, dass ich in Umbrien dann geforscht habe, also das Baskenland hat mich interessiert, weil es halt so exotisch ist, da kommen wir ja noch drauf. Aber Umbrien habe ich eben auch mir deshalb angeschaut, weil es eben genau in der Gegend, wo ich dann war, wir haben davon vorhin schon gehört, das ist halt genau da Mittelitalien, die Gegend von Foligno und Spoleto, da war eben bei den italienischen Sprachatlanten immer so ein weißer Fleck. Also der weiße Fleck als Herausforderung, das ist schon, glaube ich, wichtig. Mhm. Also ich meine, hier bei dem Erzähler ist es halt Abenteuerlust gewesen. Mhm. Vielleicht so sehr abenteuerhaft war das jetzt für mich jetzt nicht, da zu forschen, weil das ja doch in der zivilisierten Welt liegt, aber es war schon die Herausforderung des weißen Flecks, auf jeden Fall. Ja. Und ich denke, das macht auch die anderen aus, auch die Orientreisenden. Ich meine, dass der Burton da nun nach Mekka will, ist ja klar. Ne? Das ist halt unheimlich interessant. Da kann man sonst nicht hin. Mhm. Das kennt keiner. Also das kennen nur die Moslems, aber das hinter das Geheimnis will man ja kommen.
Ja.
Und ich meine, es ist immer noch, ich meine, das bleibt ja, das ist ja auch das Interessante an Mekka. Dass eben zum Beispiel niemand genau weiß, was es mit diesem schwarzen Stein da auf sich hat. Ne?
Ja, dass es da tatsächlich verschiedene Theorien gibt und alles Mögliche und so. Aber so ganz klar, man kann halt jetzt nicht dahin und sagen, okay, wir feilen da jetzt mal ein bisschen was von ab und legen das unter das Mikroskop und schauen mal. So, das wird halt nicht passieren. Ja, also das geht nicht.
Ja,
klar. Immer noch in gewissem Sinne ein großes Geheimnis. Ja, klar.
Und darum geht es ja. Also solche Geheimnisse wollen wir ja aufklären. Ja. Hm. Du bist dran, beziehungsweise du hast jetzt sicherlich was Passendes, weil ich jetzt sonst wieder einen Sprung machen muss. Ich habe jetzt hier einiges, was dann schon sehr aktuell ist, also Ende des 19. Jahrhunderts und dann das 20. Jahrhundert. Also da ist noch...
Also du meinst, da hätten wir noch...
Du hast noch andere, die vorher drauf sind.
Ja, die habe ich aber alle nicht mehr auf... Die habe ich aber alle nicht mehr auf Englisch, auf Deutsch, glaube ich.
So, ja, wir können doch mal was auf Englisch lesen.
Das wäre jetzt...
Unser Englisch war auch nicht.
Wir hatten ja vorher schon über Mark Twain gesprochen.
Wissen wir. Ich, Mark Twain müssen wir nehmen. Und dann passt auch sehr schön Jerome K. Jerome, weil die sehr ähnlich sind.
Dann muss ich jetzt gerade mal... Ich weiß
nicht, wer zuerst war. Vielleicht ist Jerome K. Jerome älter.
Dann musst du noch mal ran. Ja, das wäre natürlich auch eine Variante. So, ich brauche eh noch einen Moment.
Ja, dann gucke ich mal schnell. Also das könnte ja sogar sein. Das, ja, das ist 1859 geboren bis 1927. Doch, dann machen wir erstmal Jerome K. Jerome. Ich meine, das ist jetzt also ein britischer Schriftsteller. Und Mark Twain ist ja ein amerikanischer Schriftsteller. Mhm. Ich war übrigens im Wohnhaus von Mark Twain in Hartford, Connecticut.
Ach.
Ja.
Zapperlott. Und also das kann man angucken.
Ja, das kann man angucken. Okay. Und es ist auch direkt neben dem Haus von, wie heißt die Schriftstellerin? Beecher Stowe? Married Beecher Stowe?
Harriet. Ja. Genau. Die Uncle Tom's Cabin geschrieben hat. Okay.
In so einer, so einem Villenviertel, also in dem intellektuellen Viertel von Hartford in Connecticut. Und dort ist auch das Gästehaus der Universität Hartford. Ich war da zu Gast.
Ach.
Und habe dann auch in so einem viktorianischen Haus gewohnt, wo ich dann zum Beispiel in den Genuss einer viktorianischen Dusche gekommen bin. Denn die Amerikaner, wenn da einmal was gebaut ist, wird das ja nicht mehr verändert. Dann wird das ja nur noch repariert. Und da gab es halt tatsächlich eine viktorianische Dusche.
Das
ist richtig klasse gewesen. Okay. Also du hast halt bei dieser viktorianischen Dusche hast du halt von der Seite so Wasseraustritte, also Duschköpfe von überall, also an der Wand. Und dann füllt sich die Wand mit Wasser, du musst dann warten.
Okay.
Und dann spritzt das dann von allen Seiten auf dich ein.
Ah, okay.
Bis es dann wieder, es hört dann oben zuerst auf und dann zum Schluss unten. Es ist leider auch wenig Wasserdruck, also es ist nicht so schön, wie wir das kennen, mit richtig Power dahinter, aber es ist halt eine viktorianische Dusche. Mhm. Ja, und das war im Nachbarhaus, also direkt schräg gegenüber war das Haus von Mark Twain und dahinter das von Harriet Beecher Stowe. Also kann ich empfehlen, also kann man sich angucken. Und wie gesagt, das ist auch ein Museum, das Haus von Mark Twain. Da sieht man halt, wie er gewohnt hat, dass er zum Beispiel schon ganz früh ein Telefon hat. Das ist unten im Eingang so ein Telefon. also ein uraltes eben, was man damals so hatte. Irgendwie nach seinem Ableben sind die Leute ausgezogen, sie haben das irgendwie so eingefroren, wie es mal war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das so hergerichtet wie zu seiner Zeit. Also sehr schön auch. Eine schöne Führung. Also das und das von Harriet Beecher Stowe wird in einem angeboten als Führung. Also kann man, also lohnt sich. Gut, also ungefähr Zeitgenosse Jerome Klapka Jerome, besser bekannt als Jerome K. Jerome. Ein englischer Autor, der vor allen Dingen durch seinen humorvollen Roman Drei Mann in einem Boot heißt das, glaube ich, in dieser Übersetzung. Ich weiß es gar nicht. Ich habe hier Drei Mann in einem Boot, genau. Ja, das ist die deutsche Übersetzung, die ich bei Projekt Gutenberg auch gefunden habe. Also im ausgehenden 19. Jahrhundert sind also drei junge Männer, Jerome, der Ich-Erzähler, und seine Freunde George und Harry planen mit ihrem Hund, also der genaue Titel ist Three Men in a Boat to Say Nothing of the Dog, mit dem Hund Montmorency planen sie also eine Bootstour im Sommer. Und da gibt es lauter Geschichten und Erzählungen und sonst was alles. Und es wird immer sehr absurd. Das können wir dann auch bei einem Ausschnitt sehen. Es gibt halt immer der Witz liegt darin, dass Situationen irgendwie immer absurder werden. Es gibt einen Fortsetzungsroman, der war sehr erfolgreich. Es gibt einen Fortsetzungsroman, den es leider nicht in deutscher Übersetzung gibt. Three Men on the Bummel. Also drei Männer auf einem Bummel. Da reisen diese drei dann per Rad, also mit einer Radtour durch Deutschland und besuchen Hamburg, Hannover, Berlin und Dresden. Und auch noch in den Reisen auch noch in den Schwarzwald. Das ist natürlich auch sehr interessant, aber das gibt es leider nicht in deutscher Übersetzung. Und ja, den, also ich lese es halt lieber auf Deutsch, weil auf Englisch ist halt, ja, habe ich halt dann einen Akzent, das wird der Sache nicht gerecht. Und ich glaube, man muss auch diesen Roman dann mit einem richtig britischen Akzent vorlesen und den habe ich halt nicht, weil ich halt dann letztlich dann in den USA studiert habe und mir so einen mittelatlantischen Akzent angewöhnt habe, das passt für nichts. also von daher ist es halt schwierig. Ja, also wie gesagt, es steigert sich alles ins Absurde. Und jetzt habe ich irgendwie, glaube ich, die Stelle, die ich lesen wollte, wieder.
Hast du sie verbummelt? Verblättert.
Verblättert. Das ist jetzt ganz schade. Denn ich hatte mir hier schon was rausgesucht. Und also es gibt halt eine schöne Stelle, die ist aber sehr kurz. Da geht es um das Bahnfahren in England, was ziemliches Durcheinander darstellt. Und dann wollte ich aber was anderes, was länger ist, nehmen. Und
das findest du jetzt
doch, nicht. Doch, hier ist
es. Ah, na also.
Genau. Ja, also das mit der Bahnfahrt ist, wie gesagt, nur ein Absatz. Kann ich dann auch noch als Zugabe verlesen. Aber es geht halt hier, also sie fahren ja mit dem, also erstmal mit dem Zug zu der Stelle, wo sie dann in Kensington, wo sie dann das Boot nehmen. Und dann fahren sie mit dem Boot durch England, also von London aus. Und da gibt es halt die verschiedenen Stationen, unter anderem Hampton Court, wo ich auch schon war. Hampton Court ist so ein Sommersitz des Königs, ich glaube Heinrich der VIII. Hat sich da aufgehalten. Da gibt es auch noch irgendwie so ein Tennis, so ein Tennishaus zu besichtigen, in dem Heinrich der VIII. Gespielt hat. Und es gibt ein Labyrinth im Garten aus Hecken. Er hat da ein Labyrinth da anlegen lassen. Und das ist Hampton Court Maze, also das Labyrinth. Das ist eindrucksvoll. Also ich bin da auch rumspaziert und ja, spannend. Aber man kommt eigentlich immer wieder raus. Also war jetzt nicht so schwierig für mich. Aber es ist auch nicht so leicht. Das wird hier thematisiert. Harris fragte mich, ob ich schon jemals im sogenannten Labyrinth in Hampton Court gewesen sei. Er erzählte mir, er sei einmal drin gewesen, um jemand den Weg zu zeigen. Er hatte ihn auf einer Karte studiert und die Sache so einfach befunden, dass es wirklich nicht der Mühe wert schien, dafür noch 2 Pence Eintrittsgeld zu bezahlen. Harris aber behauptete nachher steif und fest, dass jene Karte nur zum Vexieren gemacht worden sei, denn sie habe dem wirklichen Labyrinth ganz und gar nicht entsprochen und nur fehlgeleitet. Harris wollte damals einer Base vom Lande das Labyrinth zeigen. Wir wollen nur ein bisschen hineingehen, sagte er zu ihr, sodass du sagen kannst, du seist dort gewesen. Aber das Ding ist sehr einfach. Es ist absurd. Es ist ein Labyrinth zu nennen. Man braucht ja nur jedes Mal den Weg zur Rechten einzuschlagen. Wir wollen etwa 10 Minuten darin herumgehen und dann draußen ein Gabelfrühstück einnehmen. Also, das ist eine Übersetzung aus dem 19. Jahrhundert, deshalb klingt es ein bisschen altertümlich. Gleich nachdem sie eingetreten waren, trafen sie einige Leute, die erzählten, sie seien schon 3 Viertelstunden darin herumgelaufen und hätten nun so ziemlich genug davon. Harris sagte zu ihnen, sie könnten ihm folgen, wenn sie wollten. Er gehe jetzt gerade ein bisschen hinein, würde dann umkehren und bald wieder hinauskommen. Die Leute meinten, es sei sehr gütig von ihm und schlossen sich ihm gerne an. Auf ihrem Wege hängten sich ihnen noch weitere Bummler an, die ebenfalls gerne wieder aus den Irrgängen herausgekommen wären. Und zuletzt hatte Harris das ganze ins Labyrinth eingetretene Publikum in seinem Gefolge. Leute, die schon alle Hoffnung aufgegeben hatten, jemals wieder den Ausgang zu finden und Heimat und Freunde wiederzusehen, fassten beim Anblick Harris und seines Gefolges neuen Mut und vereinigten sich mit der Prozession, indem sie Gottes Segen auf Harris herabwünschten. Harris schätzte die Anzahl seines Gefolges auf mindestens 20 und eine Frau mit einem kleinen Kind, die den ganzen Morgen darin gewesen war, ohne den Ausgang finden zu können, bestand darauf, ihn um seinen Arm zu bitten, aus Furcht, sie könnte ihn wieder verlieren. Harris hielt sich beständig nach rechts, aber es schien doch ein langer Weg und seine Base meinte, es sei doch immerhin ein großes Labyrinth. Ja, sagte Harry, ist eines der größten in Europa. Es muss wohl so sein, sagte seine Base, denn wir sind jetzt schon eine gute halbe Stunde darin herumgeirrt. Harry selbst fing an, es seltsam zu finden, aber er schritt noch immer tapfer vorwärts, bis seine Base beim Anblick einer am Boden liegenden halben Semmel sich verschwor, dass sie die schon vor etwa 7 Minuten hier habe liegen sehen. Harry sagte, oh, das ist unmöglich. Aber die Frau mit dem Kinde bestätigte es, indem sie hinzufügte, dass sie selbst dem Kind weggenommen und dass sie selbst dem Kind weggenommen und hier weggeworfen habe. Sie klagte laut und wünschte, ihm niemals begegnet zu sein und hielt ihn für einen offenbaren Betrüger. Jetzt wurde Harrys wütend, zog seine Karte heraus und setzte seine Theorie auseinander. Die Karte mag ja ganz richtig sein, warf nun einer ein, wenn sie uns nur sagen könnten, auf welchem Punkt derselben wir jetzt sind. Das konnte nun Harrys nicht. Er schlug daher vor, wieder zum Eingang zurückzukehren und von dort aus die Wanderung noch einmal zu beginnen. Aber für den Wiederbeginn der Wanderung war unter seinem Gefolge kein großer Enthusiasmus. Doch nach dem Eingang zurückzukehren, dazu war jedermann bereit. Und so kehrte denn die ganze Prozession um und zog wieder hinter Harrys drein, diesmal in entgegengesetzte Richtung. Weitere 10 Minuten waren so verstrichen, da befand man sich im Zentrum. Harrys versuchte zuerst seine Begleitung glauben zu machen, dass dies seine Absicht gewesen sei, aber die Menge blickte gefährlich drein und so gab er dem Zufall Schuld. Aber immerhin hatten sie nun einen sicheren Punkt erreicht in der Erscheinungenflucht, von wo aus man eine Richtung einschlagen konnte. Abermals wurde die Karte befragt und die Sache schien einfacher als jemals. Und zum dritten Mal setzte sich die Karawane in Marsch. Und nach 3 Minuten war man abermals im Zentrum. Jetzt konnte man überhaupt nirgends anders mehr hingelangen. Welchen Weg man auch einschlug, jeder führte zur Mitte zurück. Das war so regelmäßig der Fall, dass ein Teil der Versammlung hier wartete, bis die andere zurückgekommen sein würde. Harrys zog wieder seine Karte heraus, aber bei deren Anblick wurde der Pöbel wütend. Harrys äußerte später mir gegenüber, er habe damals nicht umhin können zu fühlen, dass er etwas unpopulär geworden sei. Zuletzt wurde die Menge wirklich wild und schrie nach dem Aufwärter. Der Mann kam herbei, kletterte auf eine Leiter außerhalb des Parkes und kommandierte von dort aus, wie man zu gehen habe. Aber in all den Köpfen war es nach gerade so dumm geworden, als ginge ihnen ein Mühlrad drin herum, sodass sie nun einfach gar nichts mehr begreifen konnten. Daher befahl der Aufwärter ihnen, dort stehen zu bleiben, wo sie seien. Er werde zu ihnen kommen. Da drückten sie sich zusammen und warteten. Der Wärter kletterte wieder von der Leiter herab und kam herein. Wie es nun schon der Unstern wollte, war der Wärter frisch angestellt und noch etwas unbekannt im Geschäft. Wie er nun drinnen war, konnte er die Leute nicht finden. Und so wanderte er auf der Suche nach ihnen hin und her, bis er auf einmal verloren ging. Hin und wieder sah man ihn in der Ferne vorbeischweben und die Menge trachtete, ihm nahe zu kommen, indem sie der anderen Seite der Hecke zustrebte, während er die größten Anstrengungen machte, sie zu erreichen. Dann wartete der Haufen wiederum 5 Minuten lang auf ihn, bis er wieder an derselben Stelle wie zuvor sichtbar wurde und die Leute anrief, wo sie denn unterdessen gewesen seien. Sie mussten warten, bis einer von den älteren Aufwärtern von seinem Mittagessen zurückkehrte, ehe sie wieder heraus konnten. Harrys meinte schließlich, es sei ein sehr schönes Labyrinth, so viel er beurteilen könne. Und wir kamen überein, dass wir George auf unserem Rückweg hineinlocken wollten. Ja.
Eine schöne Reise, ja.
Ja, also ich kann es sehr empfehlen. Ein sehr witziges Buch.
Ja.
Ja.
Im Labyrinth, unfassbar.
Ja. Jo. Genau.
Ja, gut, also das mit der dann geschwundenen Popularität ist ja, kann man sich gut vorstellen.
Kann man sich gut vorstellen. Yeah. Ne? Ja, ja. Also, du siehst, es ist jetzt britischer Humor, aber es hat irgendwie was von dem auch, was Mark Twain macht, auf den wir gleich kommen.
Ja.
Noch kurz die Sache vom Waterloo-Bahnhof, ist aber ganz kurz. Um 11 Uhr erreichten wir den Waterloo-Bahnhof und fragten, von welchem Perron, also Gleis, aus oder Bahnsteig aus der 11.50 Uhr Zug abginge. Natürlich wusste es niemand. Auf dem Waterloo-Bahnhof weiß nie jemand zu sagen, von wo ein Zug abgeht oder wann ein Zug abgeht, wohin derselbe fährt oder irgend sonst etwas über ihn. Nach langem vergeblichem Suchen Nach unserem Zuge konnten wir endlich mit Hilfe eines Trinkgeldes einen Zugführer bewegen, einen dastehenden Zug nach Kingston abgehen zu lassen. Später erfuhren wir, dass der Zug, mit dem wir gefahren waren, in Wirklichkeit der Postzug nach Exeter gewesen sei, dass man im Waterloo-Bahnhof stundenlang nach ihm gesucht, dass aber niemand etwas über seinen Verbleib zu sagen gewusst habe.
Ja, doch, das klingt in der Tat auch, ja, doch, es klingt auch sehr britisch. Ja, 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 ja doch.
Sehr
britisch, ja,
ja. Ne? Also sehr lesenswert, finde ich.
Ja, cool.
Ja.
Jetzt, und Mark Twain. Jetzt Mark Twain.
Das ist gut,
ich habe jetzt, davon keine deutsche Übersetzung gefunden. Ich hatte auch nicht mehr so viel Zeit zu suchen. Aber es stammt aus, also Mark Twain hat einige Reisebücher geschrieben, unter anderem The Innocents Abroad. Es ist also eine letztlich Mittelmeerreise, die er unternommen hat, für die er auch bezahlt worden ist, als letztlich eine Art Reisereporter. So. Es kam ihm auch ganz gut zu Pass, weil er auch die Kohle brauchte. Also The Innocents Abroad von Mark Twain mit dem Untertitel Or The New Pilgrim's Progress. So, warum The New Pilgrim's Progress? Es gibt ein sehr, 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 sehr berühmtes Werk, The Pilgrim's Progress, also ohne New, von John Bunyan aus dem 17. Jahrhundert. Und das ist so eine Allegorie einer Reise einer menschlichen Seele ins Jenseits. Mhm. Also es ist im Grunde genommen so ein christliches Erbauungsbuch, kann man sagen, das also in zahllose Sprachen übersetzt worden ist. Und ganz wichtig ist so in der Geschichte des Christentums so und alles. Und darauf bezieht er sich halt in dem Untertitel. Aber es ist kein christliches Erbauungsbuch, was Mark Twain da schreibt, ganz im Gegenteil. Es ist zum einen sehr komisch, manchmal aber auch relativ bitter. Und ich habe jetzt eine bittere Stelle genommen, nämlich den Anfang von Kapitel 33. Da ist er in Griechenland. Das passt ja irgendwie so. Also Griechenland ist ja auch jetzt irgendwie immer noch. Also das gibt's noch, oder? Ich weiß nicht. Also der ist ja heute, gab es ja da einen Rücktritt und so. Also die Lage ist schwierig. Und sie war es auch damals schon. Also im 19. Jahrhundert.
Ja.
So. Er ist also jetzt in Griechenland und reist. Ich lese es jetzt auf Englisch vor und dann weiß ich nicht, gucken wir mal. From Athens, all through the islands of the archipelago, we saw little but forbidding sea walls and barren hills, sometimes surmounted by three or four graceful columns of some ancient temple, lonely and deserted, a fitting symbol of the desolation that has come upon all Greece in these latter ages. We saw no ploughed fields, very few villages, no trees or grass or vegetation of any kind, scarcely and hardly ever an isolated house. Greece is a bleak, unsmiling desert, without agriculture, manufactures or commerce, apparently. What supports its poverty-stricken people or its government is a mystery. I suppose that ancient Greece and modern Greece compared furnish the most extravagant contrast to be found in history. George I, an infant of 18, and a scraggy nest of foreign office holders sit in the places of Themistocles, Pericles, and the illustrious scholars and generals of the Golden Age of Greece. The fleets that were the wonder of the world when the Parthenon was new are a beggarly handful of fishing smacks now, and the manly people that performed such miracles of valor at Marathon are only a tribe of unconsidered slaves today. Ja, so geht das weiter. Ein Satz habe ich hier noch irgendwo. Also man sieht, er ist sehr. Also ich weiß nicht, wie gerade die Situation in Griechenland ist, aber es klingt teilweise ein bisschen so wie jetzt. So. Mhm. Und ein Satz ist da noch. The nation numbers only 800,000 souls. And there is poverty and misery and mendacity enough among them to furnish 40 million and be liberal about it. Oh. Das ist jetzt der bittere Humor des, des Mark Twain. Das solche Dinge schreibt er. Es gibt auch genuin komische Stellen, natürlich. Also das ist jetzt kein, es ist auch relativ umfangreich. Ich habe ich habe das jetzt aus einer elektronischen Ausgabe gelesen, weil es einfacher ist, da sowas zu suchen. Mhm. Ein Zitat, an das wird sich erinnert, als jetzt hier in so einem Wälzer. Aber ich habe es auch gedruckt hier und es sind 500 Seiten. Also es ist schon ein ganz ordentlicher Schinken, der sich aber auch gut liest, finde ich. Und sehr komisch ist auch an vielen Stellen. Aber ich dachte mir, jetzt vielleicht mal irgendwie diesen Teil zu Griechenland. Und es klingt schon auch ein bisschen so, als könnte das auch letzte Woche im Tagesspiegel gestanden haben, oder? Also die Situation in Griechenland ist jetzt auch aktuell nicht unbedingt besonders, besonders schön.
Ist nicht besonders schön, das stimmt. Ja. Und da wiederholt sich eigentlich die Geschichte. Ja. Ich habe das ja auch noch nicht schon mal erläutert in einem anderen Zusammenhang. Ich hatte für ein Seminar Texte aus dem aus der französischen Nationalversammlung gesucht, also Reden von Politikern aus dem 19. Jahrhundert. Ging ja besonders um Jules Ferry, das ist ja der Vater der allgemeinen Schulpflicht und der Vater des Laizismus in Frankreich. Also der hat diese Gesetze auf den Weg gebracht, was die allgemeine Schulpflicht anging und was eben auch vor allen Dingen die Trennung von Kirche und Schule insbesondere anging. Also eigentlich mal so ein sympathischer Mensch, aber er war eben auch sehr für Kolonialpolitik zu haben und das macht ihn dann weniger sympathisch. Und bei den ganzen Parlamentsdebatten ging es dann auch immer wieder um Griechenland. Nämlich es gab da so einen Skandal, dass eben Waffen an Griechenland geliefert wurden. Mhm. Irgendwie 30.000 Gewehre oder was. Und diese Vereinbarung war halt zwischen der Regierung in so geheimen Depeschen gemacht worden. Und es war irgendwie rausgekommen. Mhm. Und da wollte man halt jetzt im Parlament endlich mal Offenheit haben. Mhm. Also das mit der Intransparenz in Parlamenten hat auch schon eine alte Geschichte, das fand ich da sehr, sehr interessant. Mhm. Und eben auch diese, also was ich auch interessant fand, war, dass man sich mit Griechenland in der Sektion Kolonialpolitik beschäftigt hatte. Das war also Kolonie, ne, irgendwo. Mhm. Und dass man halt Griechenland bis unter die Zähne bewaffnen wollte, weil man eben ja Griechenland einspannen wollte, um die Türken
also als Bollwerk.
Als Bollwerk, denn man hatte Kolonialinteressen halt in Nordafrika, Tunesien zum Beispiel, was türkisch vorher war. Und da war das ganz gut, wenn sich die Griechen halt um die Türken kümmern. Und deshalb hatte man die also bis unter die Zähne bewaffnen wollen. Und auch das ist ja heute nicht anders. Also das ist natürlich auch, also dieser riesen Rüstungsetat und wenn dann irgendwie auch die NATO-Vertreter sagen, ja, das muss jetzt so sein, das ist halt, Griechenland spielt da eine wichtige Rolle. Aber ich meine, die Türkei ist auch in der NATO, also irgendwie ist das alles sehr seltsam. Ja, und ja, es hat sich da auch wenig verändert.
Tja. Ja. Naja. Aber Mark Twain kann man auch mal lesen.
Ja, genau. So. Ja. Dann schließt sich ja fast schon hier dynamisch, weil wir schon über Frankreich gesprochen haben, Tucholsky an. Ha. Also wir sind jetzt im 20. Jahrhundert oder hast du noch was aus dem 19. Jahrhundert, was du uns.
Muss mal gucken, wann hat denn Fontane? Doch, Fontane.
Ja, 19. Ja, Fontane muss dann vorher kommen. Gut, dann ändern.
Dann machen wir, soll ich noch ein bisschen Fontane?
Dann machen noch ein bisschen Fontane. Dann
Fontane. Genau. Also, Fontane ist ja auch viel gereist.
Ja.
Ja, also vor allem nicht nur, aber sehr viel in der Mark Brandenburg, in deren Zentrum wir uns ja auch praktisch befinden.
Naja, der ist eben auch von Berlin aus losmarschiert.
Genau, und hat sich da alles ganz genau angeschaut. Und man sagt ja auch, dass Fontane im Prinzip diese Landschaft auch erschaffen habe durch seine Beschreibungen, also durch die Wanderungen durch die Mark Brandenburg, was ja auch ein sehr umfangreiches Werk ist. Also ich habe jetzt nur einen Band hier dabei. Meins ist eine 7-bändige Ausgabe und es sind relativ opulente Werke alles und so. Und gut, ist jetzt hier auch ein großer Anmerkungsapparat dabei, den man auch braucht. Aber dass er durchaus ja so ein Also dieses Land als so eine Entität mit einer Geschichte, auch einem gewissen Gefühl und so weiter, dass er dieses erst erschaffen habe durch seine schriftstellerische Bearbeitung eben in diesen Wanderungsbeschreibungen, wo er ja nicht nur beschreibt, wie er wandert, sondern er bearbeitet ja auch sehr viel der Geschichte auf, schreibt über alle möglichen gräflichen Geschlechter und was weiß ich, die da irgendwie ansässig gewesen sind, über Schlösser, über Seen, über Friedhöfe, über Klosteranlagen, über die Geschichte der jeweiligen, auch über die Geschichte kriegerischer Auseinandersetzungen, die da stattgefunden haben und so weiter. Also das ist alles schon sehr, sehr sehr umfangreich, was er da tut. Und ich habe ein Stück, und zwar über Neuruppin. Das ist jetzt der Teil über Neuruppin und dann das Kapitel 1, ein Gang durch die Stadt. Dann hören wir uns jetzt mal ein bisschen den Fontane an, wie er durch die Mark Brandenburg wandert. So. Wir kennen jetzt das Süd- und Ostufer des Ruppiner Sees, haben Wustrau und Karve und Radensleben durchstreift und schicken uns nun an, der alten Hauptstadt dieses Landesteils unseren Besuch zu machen, der Stadt Ruppin selbst, die dem See, woran sie liegt, wie der ganzen Grafschaft, den Namen gegeben hat. In schräger Linie kreuzen wir, nachdem wir Karve und seine Uferstation wieder erreicht haben, die an dieser Stelle ziemlich breite Fläche, laben uns, die Julisonne zu unseren Häupten an der feuchten Kühle des Wassers und traben endlich, nach glücklicher Landung, in offenem Wagen die kahle, staubige Chaussee entlang, unsere Regenschirme als Schutz- und Schattendächer über uns. Grau wie die Müllertiere erreichen wir die Stadt, sehen mit geblendeten Augen anfänglich wenig oder nichts und atmen erst auf, als wir vorm Gasthofe zum Deutschen Hause halten und freundlich bewillkommt in die Kühle des Flures treten. Moselwein und Selterwasser stellen hier unsere Lebensgeister wieder her und geben uns Mut und Kraft, eine erste Promenade zu machen und dem Pflaster der Stadt zu trotzen. Also man sieht auch, ein Spaziergang durch Ruppin kann ein Abenteuer sein, ja, zu dem man Mut und Kraft braucht, um dem Pflaster der Straße zu trotzen, dem Pflaster der Stadt zu trotzen. Genau. Und dann geht es aber weiter, ja, es ist also nicht viel los gerade und so. Und dann sagt er, aber nicht die Öde und Stille der Stadt haben uns zu beschäftigen, sondern ihre Sehenswürdigkeiten, klein und groß. Treten wir unsere Wanderung an. Vor dem malerisch im Schatten hoher Linden gelegenen Rathaus, in dessen Erdgeschoss sich auch die Hauptwache befindet, ruht auf leichter Lafette eine 1849er Kriegstrophäe, während in Front des stattlichen Gymnasialgebäudes, auf das wir weiterhin in einem eigenen Kapitel zurückkommen, die Bronzestatue König Friedrich Wilhelms II. Aufragt, die die Stadt nach dem großen Feuer von 1787 ihrem Wiedererbauer errichtete. Das in etwas mehr denn Lebensgröße hergestellte Bildnis ist eine Arbeit Friedrich Tiecks, gedanklich wenig bedeutend, aber in Form und Haltung jenes künstlerische Maß bekundend, das, wo andere Vorzüge fehlen, selbst schon wieder als Vorzug gelten kann. Mehr als dies Denkmal nimmt unsere Aufmerksamkeit die alte Klosterkirche in Anspruch, die sich an der Ostseite der Stadt in unmittelbarer Nähe des Sees erhebt und das einzige Gebäude von Bedeutung ist, das bei dem mehr erwähnten großen Brande verschont blieb. Diese Klosterkirche ist ein alter, in gotischem Stile aufgeführter Backsteinbau aus dem Jahre 1253 und gehörte dem unmittelbar daneben gelegenen Dominikanerkloster zu, von dem seit Restaurierung der Kirche auch die letzten Spuren verschwunden sind. Ja, so geht das weiter. Hunderte, ja tausende von Seiten. Also wirklich sehr genau, auch immer in so einem plaudernden Ton. Also er spricht ja auch die Leser direkt an, hier mit dem, treten wir unsere Wanderung an. Man kann sich das, also ich kann mir das wirklich so richtig vorstellen. So ein, ja, sympathischer, nicht mehr ganz junger Herr, der sich in dieser ganzen Gegend exzellent auskennt und der einem dann eben so erzählt, ja, ja, der große Brand und hier dieses Denkmal und so weiter. Ja, also es ist schon ganz cool und ich finde auch sehr, ja, in so einem amüsanten, plaudernden Ton geschrieben. Also, ja, sehr faktengespickt natürlich auch. Ich meine, jetzt auf den zwei Seiten, die ich hier aufgeschlagen habe, sind irgendwie 5 Daten. Und es ist eigentlich auf jeder Seite so, also mit Jahreszahlen und Datumsangaben und so. Also das ist schon alles sehr genau. Mhm. Aber das muss man ja auch nicht alles behalten.
Ja, ja. Übrigens gibt es einen sehr schönen, sehr ausführlichen Wikipedia-Artikel, der sogar ein exzellenter Artikel ist, über die Wanderung durch die Mark Brandenburg, was alles gut aufbereitet ist, sodass man sich schnell orientieren kann, wenn man eine Wanderung durch die Mark Brandenburg vorhat.
Ja, also ich glaube, so Sachen werden ja auch angeboten und so, also so auf Fontanes Spuren und es ist ja überall.
Ja, ich habe das selber ja mal gemacht. Ich bin ja dann losgefahren mit dem Auto und bin dann da über die B5 und erstmal nach Ribbeck, Ribbeck im Havelland, wo es ja diesen Birnbaum gibt. Den habe ich auch besichtigt. War eine schöne Sache. War gerade auch irgendwie Gemeindefest und die haben uns da in ihre Kirche noch eingeladen. Das ist nämlich, dieser Birnbaum ist ja direkt da am Friedhof. Und der Birnbaum ist neu gepflanzt, weil der irgendwie mal bei einem Blitzeinschlag kaputt gegangen ist, der alte. Aber naja, also schon sehenswert, war sehr nett. Ich hatte mein Auto unten am Parkplatz gelassen und als wir dann zurückkamen, so ein Parkplatz. Ja, da war, während die Alten oben im Gemeindehaus feierten, war die Dorfjugend unten am Parkplatz und die hatten alle eindeutige Nazi-Symbole an ihren Klamotten. Mhm. Ich bin dann schnell geflohen, weil mein Auto auch damals, da war so ein Regenbogenaufkleber drauf. Ja. Ich hatte schon ein bisschen Angst.
Dass dir da am Ende jemand irgendwie...
Ja. Naja, es ist nichts passiert, Gott aber es war halt doch so eine unangenehme Situation. Ja, so viel. Aber ansonsten war das ein schöner Tag. Wir haben dann später noch diesen Ritter Kalebutz da besucht. Der ist ja auch bei Fontane verewigt. Und diesen Berg, wo der Lindenthal, wie heißt der Flugpionier?
Lilienthal.
Seine Flugversuche gemacht hat und dann ja auch ums Leben gekommen ist. Also alles sehr, sehr interessant. Also man kann da unheimlich viel sehen. Also die kulturelle Dichte ist da schon groß. Also sicher auch was für Fahrradausflüge und auch zum Wandern. Also lohnt sich, glaube ich, immer die Mark Brandenburg. Nur wie gesagt, in manchen Dörfern ist die heutige Bevölkerung schwierig.
Ja. Naja. Ja, mit dem Fahrrad war ich ja da in den Gegenden ja auch schon öfter mal unterwegs. Ich war auch, ich glaube, während des gerade ja kürzlich zu Ende gegangene Chaos Communication Camp, war auch in der Nähe dort. Also hier in der Richtung von CDW dann über Oranienburg.
Genau. Ja, nee, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich meine, auch beim Camp hat man ja gesehen, wie schön die Landschaft ist. Und ich bin ja dann noch zurück über die Landstraßen gefahren und es ist wirklich auch sehr angenehm.
Also so an der Havel auch entlang und so.
Ja, ist schön. Und wie gesagt, schon was, also Fahrradfahren ist auch eine tolle Sache und wir haben ja darüber schon gesprochen im Podcast mit Einhard Luther über das Reisen. der ja viel durch die Mark Brandenburg fährt und dem wir eigentlich auch jetzt diesen Podcast verdanken. Denn wir kamen auf Fontane und wir kamen auf Reiseliteratur und da habe ich gedacht, Mensch, da muss ich einen Podcast drüber machen. Und wer ist besser geeignet als Gerhard Anger, das zu tun? Und so haben wir diesem Zusammenhang und gerade Fontane auch zu verdanken, dass wir jetzt hier sitzen.
Ja. Und hatten jetzt auch, sehr schön, dass ich dann, dass wir den Fontane auch gemacht haben.
Oh, ja. Naja, und wenn wir schon bei Fontane sind, kommen wir dann, glaube ich, auch sehr schnell zu Kutucholsky. Das passt jetzt irgendwie. Wir haben zwar jetzt den Stevenson übersprungen, fällt mir gerade auf. Auf den müssen wir dann noch zurückkommen. Obwohl, also Tucholsky passt jetzt einfach besser.
Ja, ja.
Und Stevenson ist ja wieder 19. Jahrhundert, also Tucholsky, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ja, ein wichtiger Schriftsteller, Satiriker und Intellektueller, der sich ja auch zu den Geschehnissen der Zeit immer wieder geäußert hat und das auch in seiner Reiseliteratur. Denn von ihm ist ein wirklich eindrucksvolles Buch von 1927, ein Pyrenäenbuch heißt es. Da geht es um die Pyrenäen, seine Reise durch die Pyrenäen. Insbesondere eben auch kommt er nach Lourdes, wo ja, ja eine katholische Wallfahrtsstätte ist, die aber gerade Anfang des 20. Jahrhunderts sehr patriotisch ausgelegt war und eben auch sehr antideutsch. Das hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg geändert. Man hat dort extra dann auch gemeinsame Pilgerfahrten von deutschen und französischen Soldaten veranstaltet. Ich kenne auch jemanden, der an sowas teilgenommen hat. Also das ist dann natürlich jetzt etwas anders, aber es war halt im 19. und 20. Jahrhundert ungeheuer patriotisch. Also das spielt schon eine Rolle. Darüber schreibt er sehr viel, aber er schreibt auch über die Basken und diesen Teile möchte ich gerne nehmen. Passt auch sehr gut zu dem, was wir gerade schon hatten, weil nämlich hier nochmal Montmorency, so heißt der Hund von drei Mann in einem Boot, der kommt hier nochmal vor als Graf. Also Montmorency ist halt ein Ort in Frankreich, der, wo es offenbar ein Grafengeschlecht gibt. Also, Saint-Jean-Pied-de-Port, die Basken. Ein Graf von Montmorency rühmte einst vor einem Basken das Alter seines Namens, seines Adels, seiner Familie, rühmte von welch großen Männern er abstammte. Der Baske erwiderte, wir Basken, Herr Graf, wir stammen überhaupt nicht ab. So alt dünken sie sich. Sie haben es gut, man kann ihnen nichts beweisen. Man weiß nicht, wer sie sind, weiß nicht, woher sie stammen, was für eine Sprache das ist, die sie sprechen, nichts. Denn kein Latein, keine romanische, keine nordische Sprache hilft dir hier. Eine Sprache, in der die Worte, wer durch diese Tür tritt, mag sich wie zu Hause fühlen, Atean passatzen dubena, bede etchianda heißen, die ist für uns wohl nicht zu enträtseln. Es hat sie auch keiner enträtselt. Versucht haben es viele. Eine aufgeklärte wissenschaftliche Sache? Das lässt keinen deutschen Professor ruhen. So sehen wir denn eine ganze Reihe Deutscher unter den Forschern Euskal Herrias, wie die Basken ihr Land nennen. Wilhelm von Humboldt verstand und sprach baskisch. Und Hübner, Uhlenbeck, Beck Linschmann, der Begründer einer baskischen Gesellschaft zu Berlin, Philipp Schuchert in Graz und viele andere haben an diesem Rätsel gearbeitet. Gelöst hat es keiner. Es gibt da Schulen und Gruppen. Erste Theorien, die Basken seien vom Süden gekommen. Zweite, sie seien vom Norden gekommen. Dritte, sie seien Asiaten. Für alles gibt es Beweise. Für nichts gibt es Beweise. Nur für eine traurige Sache gibt es ein Anzeichen. Diese Sprache kann eines absehbaren Tages aussterben. Zunächst bildet sie sich schwer fort. Sie formt keine neuen Wörter für neue Begriffe. Wenn die Basken Bleistift sagen wollen, so müssen sie sich, da die Sprache das Ding nicht kennt, des französischen Wortes bedienen, dem sie die baskische Endung A anhängen, Crayona. Die alte Generation sprach nur baskisch. Und ich habe Leute gesehen, die ihnen zugehört, mit denen ich mich gar nicht verständigen konnte. Die jüngere Generation versteht fast durchweg Französisch und spricht also beides. Aber es gibt schon junge Leute und ganze Dörfer, da ist es aus. Und die baskischen Forscher unter den Franzosen schildern mit Trauer, wie man sie auf Forschungsreisen von einem Dorf ins andere geschickt hat. Ja, bei uns spricht man nicht mehr baskisch, aber vielleicht in Isaba. Die Sprache kann erlöschen. Ja, Das soll hier mal reichen. Also das fand ich dann doch sehr interessant.
Vor allem mit den deutschen Forschern. Was ist jetzt? Wie ist es? Also ist das Rätsel gelöst worden?
Nein, das Rätsel ist nicht gelöst. Ich weiß noch nicht, wo die Masken herkommen. Also es passt zu nichts. Es ist halt eine isolierte Sprache. Gut, man weiß inzwischen schon etwas mehr als damals. Man weiß inzwischen, also man hat sich halt die wenigen Inschriften angeschaut, die es aus römischer Zeit in Aquitanien gibt. Und man hat dort Eigennamen, also lokale Eigennamen gefunden, aquitanische Eigennamen. Und diese aquitanischen Eigennamen sind baskisch. Das ist also unzweifelhaft. Alle diese Namen lassen sich durch das derzeitige Baskische erklären. Und das zeigt natürlich, dass das Altaquitanische offenbar die vordere Sprache vom Baskischen ist. Das bedeutet, dass halt die Basken da schon sehr lange sind. Also vor den Römern, möglicherweise auch vor den Kelten schon. Und dass wir es hier einfach mit einem Relikt zu tun haben, das ist jetzt ziemlich klar. Dass es halt eine vorindogermanische Sprache in Europa ist, und zwar die einzige vorindogermanische Sprache in Europa, die er wirklich überlebt hat. Was auch plausibel ist, wenn man sich die Geografie anschaut. Denn es ist nicht so sehr das Rückzugsgebiet, sondern es ist halt die leichte Umgehbarkeit der Gegend. Und ja, da kann sich natürlich, das sind natürlich ideale Bedingungen dafür, dass dort was bestehen bleibt, was schon älter ist. Ja, aber damit endet auch alles und das ist natürlich nicht sehr viel.
Aber ausgestorben ist sie auch nicht. Also ausgestorben
ist sie nicht. Ich finde, die Beschreibung passt aber sehr gut für das französische Baskenland, weil im französischen Baskenland halt die Situation des Baskischen sehr schlecht ist. Im spanischen Baskenland hat man im Grunde in Reaktion auf die Unterdrückung durch Franco es eben schon geschafft, sich so weit zu emanzipieren, dass Baskisch eben auch standardisiert ist, dass man das lernen kann und so. Und von daher denke ich, wird es im spanischen Baskenland nicht aussterben. Im französischen Baskenland wird es natürlich ein bisschen durch als Fortsatz vom spanischen Baskenland auch bestehen bleiben, aber viele der Dialekte auf der französischen Seite sind tatsächlich vom Aussterben bedroht. Das Standardbaskische von der spanischen Seite her kommt, wird dann überleben, aber viele der wirklich lokalen Dialekte haben es in Frankreich sehr, sehr schwer.
Okay.
Also von daher ist die Beobachtung schon richtig. Ja, was natürlich nicht stimmt, ist, dass man Wörter nun zwingend entlehnen muss. Man kann natürlich im Baskischen Wörter auch nachbilden, das wird ja auch gemacht. Gerade durch die Bestrebungen der Baskischen Akademie, dass man halt dann eigene Wörter bevorzugt und eben fremde Wörter ablehnt. Das geschieht natürlich und das ist jetzt nicht so krass, wie das hier dargestellt ist. Aber es ist schon, ja, er weist schon auf was hin, was richtig ist, denn es werden Wörter halt entlehnt, klar. Ja. So viel zu Tucholsky. Ich fasse den einfach zu Fontane. Also Fontane und Tucholsky, dann haben wir da ein Kapitel.
Und du hattest ja Stevenson noch, gell?
Ich habe noch Stevenson.
Genau. Ja.
Damit kommen wir natürlich wieder ins 19. Jahrhundert.
Ich glaube, wir müssen springen, denn viel habe ich auch nicht mehr. Also noch ein paar Empfehlungen eigentlich und noch eine Sache.
Ja.
Und dann war es das von den Dingen, die ich habe eigentlich schon. Also, weiß nicht.
Das soll ich jetzt erstmal Stevenson machen und dann du?
Ja, das können wir gerne so tun.
Ja. Oh. Also Stevenson war ja aufgrund seiner Krankheit gezwungen, sich dann auch in die Südsee zu begeben. Das schreibt er hier auch. Und ich lese das mal hier ganz. Das sind Reiseberichte, die er da verfasst hat. Und er hat dann eben seine Reiseberichte auch verarbeitet als Roman. Also die Schatzinsel ist ja sein berühmtester Roman vielleicht. Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist sicherlich auch ganz berühmt. Aber die Schatzinsel ist sicher nicht, gehört zu den berühmten. Und die basiert natürlich auf seinen Erfahrungen in der Südsee. Das heißt, zunächst mal kurz aus seinem Reisebericht. Da mache ich einfach mal den Anfang von seinem Reisebericht in der Südsee. Also nicht ganz einfach, ja doch, Das ist doch der Anfang. Erstes Kapitel. Weil er da beschreibt, wie ihn das eben auch, was ihn da veranlasst hat, dahin zu reisen. Nahezu 4 Jahre ging es mit meiner Gesundheit bergab. Eine Zeit lang vor meiner Ausreise glaubte ich, der letzte Abschnitt meines Lebens sei gekommen und nur Krankenschwester und Totengräber warteten noch auf mich. Man riet mir, ich solle es einmal mit der Südsee versuchen und ich war nicht abgeneigt, wie ein Geist oder Gespenst in jenen Gegenden aufzutauchen, die mich einst in Jugend und Gesundheit entzückt hatten. Ich charterte also Dr. Mary Schoner Yacht Casco, ein Schiff von 74 Registertonnen, segelte Ende Juni 1888 von San Francisco ab, besuchte die östlichen Inseln und befand mich Anfang des folgenden Jahres in Honolulu. Ich überspringe jetzt mal ein bisschen. Erste Eindrücke wiederholen sich nie. Die erste Liebe, der erste Sonnenaufgang, die erste Südseeinsel sind großartige Erinnerungen mit jungfräulichem Empfinden aufgenommen. Am 28. Juli 1988 war der Mond um 4 Uhr morgens schon einer Stunde untergegangen. Im Osten verkündete sprühender Glanz den Tag. Darunter am Horizont bildete sich bereits die morgendliche Nebelbank schwarz wie Tinte. Wir haben alle gelesen von der Schnelligkeit, mit der in niedrigen Breiten der Tag kommen und gehen soll. Wissenschaftliche und gefühlvolle Reisende sind sich darüber einig und hübsche Gedichte singen davon. Sicher wechselt die Dauer mit der Jahreszeit, aber hier ist ein genau beobachteter Fall. Obgleich die Morgendämmerung um 4 Uhr begann, war die Sonne nicht vor 6 Uhr aufgegangen und wir konnten vor 5:30 die zu erwartenden Inseln nicht von den Wolken am Horizont unterscheiden. 8 Grad südlich brauchte der Tag 2 Stunden, um heraufzukommen. Inzwischen verharrten wir an Deck in stillschweigender Erwartung. Die gewöhnliche Erregung vor einer Landung wurde gesteigert durch die Fremdheit der Küsten, denen wir uns damals näherten. Langsam gewannen sie Gestalt in der weichenden Dunkelheit. Uauna mit hochgerecktem, stumpfen Gipfel erschien zuerst am Steuerbord. Fast geradeaus erhob sich Nuka Hiva, unser Ziel, in Nebel gehüllt und dazwischen und südwärts umspielten die ersten Sonnenstrahlen die spitzigen Höhen von Uapu. Sie durchlöcherten die Linie des Horizonts und standen in der sprühenden Helligkeit des Morgens wie die Türme einer mit fantastischen Ornamenten überladenen Kirche als Wahrzeichen einer Welt der Wunder. Ja. Das soll mal reichen. Also diese Beschreibung, so geht das eigentlich die ganze Zeit.
Ja, ja.
Also er beschreibt halt die Schönheit der Landschaft und so und ja, manchmal auch Begebenheiten, ist auch ein bisschen wörtliche Rede drin. Ja. Aber sehr viel Beschreibung. Also von daher ist es eigentlich ein typischer Ausschnitt.
Eins habe ich noch. Und das ist jetzt was relativ Modernes.
Bin aber noch nicht ganz. Ja?
Ach so, ach du lieber Himmel.
Ich wollte hier eigentlich noch was auf der Schatzinsel.
Stimmt, richtig. Richtig, ja dann.
Ja.
Immer drauf.
Am Anfang, der alte Seemann-Admiral Benbow, unser Gutsherr, Baron Trelawney, Dr. Livesay und die übrigen Herren drangen in mich, eine genaue Darstellung unserer Reise nach der Schatzinsel niederzuschreiben und nichts auszulassen als die Angabe ihrer Lage. Und auch das nur, weil dort noch ungehobene Schätze liegen. So greife ich denn im Jahre des Heils, 1700 so und so viel, zur Feder und versetze mich in die Zeiten zurück, da mein Vater noch das Wirtshaus zum Admiral Benbow hielt und jener sonnenverbrannte alte Seebär mit dem Säbelhieb über der Wange seinen Wohnsitz unter unserem Dache aufschlug. Und das ist ja dann später die Hauptperson. Ich erinnere mich deutlich, als wäre es gestern gewesen, wie er schwerfällig zur Türe hineinstapfte, seine Seemannskiste auf einem Schubkarren hinter sich. Ein großer, breitschultriger, dunkelhäutiger Kerl, den der Matrosenzopf über die Achsel eines schmutzigen blauen Rocks fiel. Seine Hände waren schwielig und zerschunden, die Nägel schwarz und brüchig. Quer über die eine Backe lief eine schmutzig-weiße Narbe von einem Säbelhieb. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er sich leise pfeifend in der Bucht umsah und dann mit hoher, zittriger Fistelstimme, die an eine verrostete Gangs Spielspeicher erinnerte, das alte Seemannslied anstimmte, das er später so oft sang. 15 Mann auf des toten Mannes Truhe, johoho, ne Buddel voll rum. Dann schlug er mit einem Stock, der einer abgebrochenen Hebestange glich, gegen die Türe und als mein Vater erschien, forderte er barsch ein Glas Rum. Als ihm dieses gebracht wurde, trank er bedächtig und mit Kennermiene. Dabei sah er hinaus auf die Klippen und dann auf unser Wirtshausschild. Das ist eine feine Bucht, sagte er schließlich. Und ein fein gelegener Rumladen. Viele Gäste, Kamerad? Mein Vater sagte, nein, es wären leider nur wenige. Umso besser, meinte er. Das ist ein guter Ankerplatz für mich. Holla, Freundchen, rief er dem Arbeiter zu, der den Schubkarren schob. Drehen Sie hier bei und helfen Sie mir, die Kiste hineinzuschaffen. Hier will ich eine Weile vor Anker gehen, setzte er hinzu. Ich bin ein anspruchsloser Mensch, brauche nichts weiter als Rum, Speck und Eier und die Anhöhe dort, wie die vorüberfahrenden Schiffe beobachten. Wie Sie mich titulieren sollen, nun nennen Sie mich Captain. Und so weiß schon, was Sie wollen. Da. Damit warf er mehrere Geldstücke auf den Tisch. Sagen Sie mir, wenn ich damit zu Ende bin. Dabei schaute er stolz und befehlend umher. Ja. Hm.
Also sehr geht das farbig los. Auch. Ja, ja,
ist und, sehr schön. Ja. Der entwickelt sich ja dann zur Hauptperson ja, ja. dort noch.
Ja.
Ja.
Reisen.
Hm. Ja, Reisen. Hm.
Hm. Naja, was relativ neu ist. Paul Theroux, ein amerikanischer Autor, der sehr viele Reisebücher geschrieben hat. Das berühmteste ist, glaube ich, The Great Railway Bazaar. Es gibt aber auch noch zahlreiche andere. Er hat eine Reise nach Patagonien unternommen.
So ein Heimbuch?
Ja, das ist so ein Sammelband mit Dingen. Hat eine Mittelmeerreise gemacht und so weiter. Und was ich sehr schön finde, ist, er reist eigentlich, glaube ich, für zumindest einen Leser auf ideale Weise. Er reist immer alleine. Mhm. Es sind immer eigentlich, also es sind einige Bahnreisen dabei, die er macht, wo er eben ganz Südamerika mit dem Zug durchquert und so weiter. Er spricht mit sehr vielen Leuten und er nimmt sehr viele Eindrücke auch auf. Also es ist wirklich, und er ist auch nicht immer nett. Also genauso wenig wie Mark Twain das zum Beispiel ist. Also wenn er feststellt, dass irgendwo Zustände eher scheußlich sind oder wenn ihm Leute auf die Nerven fallen und ja, sagen wir, also er nennt Arschlöcher auch so. Ja, also das ist schon, er ist nicht unbedingt immer freundlich in dem, was er dann schreibt. Und ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass ein verpidgeter Name auf gewissen Inseln irgendwo in Polynesien als Schimpfwort benutzt werden. Also Potheru, ja, wird wohl irgendwo tatsächlich, weil die Einwohnerinnen und Einwohner dort sich wohl nicht so schön beschrieben fanden, wie sie es gehofft hatten, wohl möglicherweise als Schimpfwort benutzt. Ich weiß nicht, ob das eine apokryphe Geschichte ist oder ob es wirklich stimmt, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich habe jetzt einen Ausschnitt aus einem Buch, wo er also es heißt Die glücklichen Inseln Ozeaniens und er paddelt da von Insel zu Insel zum Großteil. Teile der Reise, die dann so nicht gehen, macht er eben anders. Kampiert dann da, also auch teilweise auf Inseln, wohnt da, ja, nicht mit der Dorfgemeinschaften direkt zusammen, aber ist da also schon auch relativ lange Zeit, so ein paar Wochen teilweise oder so. Und es ist eine sehr schöne, es ist tatsächlich ein sehr schönes Buch, ich glaube auch das erste, was ich von ihm gelesen habe. Also Paul Theroux ist auf jeden Fall lesenswert. So, und jetzt ist er in Ozeanien und schreibt. Direkt an der Grenze der schwarzen Inseln und am Rande Melanesiens liegt Fidschi. Ein paar seiner winzigen Inseln, Rotuma und die Lau Group zum Beispiel, reichen bis nach Polynesien hinein und die Bewohner dieser weit verstreuten Landpünktchen im Südosten gelten bereits als Polynesier. In der Lau-Kultur ist ein starker tongaischer Einfluss spürbar. Die Menschen dort bauen Kanus und segeln. Sie tragen knirschende Matten um die Hüften, ganz nach der Art von Tonga. Sie paddeln, fischen und tanzen. Sie halten die Erinnerung an ihre großen Seereisen wach. In einem Dorf auf der Insel La Queba in der Lau-Gruppe wird alljährlich eine Zeremonie zu Ehren der Haie abgehalten. Ein Hai-Rufer steht bis zum Hals im Wasser der Lagune mitten in einem Schwarm der Raubtiere, die er mit seinem Singsang angelockt hat. Auf den Lau-Inseln trifft man Mormonen. Ihr Auftreten ist das sicherste Anzeichen dafür, dass man sich auf einer polynesischen Insel befindet. Nach Ansicht der Mormonen sind die Mikronesier Söhne Kains und die Melanesier dunkle, schmutzige Nachfahren von Noahs Sohn Ham. Die amerikanischen Mormonen, die auf den Inseln das Evangelium verkünden, können etwa so finster und lästig erscheinen wie die übelste Sorte von Versicherungsvertretern. Mit schwarzer Krawatte, weißem Hemd, dunklen Hosen und Namensschildchen an der Brusttasche. Die Antworten ebenso parat wie das Buch, das der Engel Moroni im Jahre 1827 Herrn Joseph Smith in Form goldener Tafeln überreicht hat. Smith setzte sich seine Wunderbrille auf, zog eine Decke über den Kopf und diktierte Emma, der ersten seiner 50 Ehefrauen, die Übersetzung der goldenen Tafeln in die Feder. Wenn ich eine schöne Frau sehe, muss ich beten, hat Smith einmal gesagt. Die prophetischen Bücher im Buch Mormon sagten nicht nur, wenn auch etwas verspätet, die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus voraus, sondern berichteten auch, dass amerikanische Indianer, Abkömmlinge der verlorenen Völker Israels, es sich in den Kopf gesetzt hatten, den Pazifik zu überqueren und die polynesischen Inseln zu besiedeln. Die Frage war also nicht, ob die Polynesier vielleicht Mormonen werden wollten. Sie waren es, laut dem Book of Mormon, schon immer gewesen. Man musste sie bloß daran erinnern. Aber die Lau-Gruppe ist nur eines der hübschen kleinen Sternbilder im Universum von Ozeanien. Das melanesische Fidschi ist etwas anderes. Fidschi ist wie die Welt, die ich hoffte, hinter mir gelassen zu haben, voller politischer Perversionen, ethnischer Zwistigkeiten, wirtschaftlicher Sorgen und australischer Touristen auf der Jagd nach billigen Salatschüsseln. So, soweit das. Und es ist eigentlich sehr oft so. Also, die australischen Touristen auf der Jagd nach billigen Salatschüsseln. So. Ich finde das, der Stil ist ganz cool. Die Beobachtungen, die er anstellt, sind halt auch relativ präzise, finde ich. Mhm. Das gefällt mir schon immer auch ganz gut. Ja, ja. Also das ist soweit Paul Theroux. Das war jetzt auch das Letzte, was ich vorlesen wollte. Aber wir haben jetzt noch zweieinhalb Stunden.
Einen anderen, der so ähnlich hieß? Da?
Henry David Thoreau, aber das wäre jetzt auch, das würde auch zu weit jetzt zurückgehen. Das nehme ich in die Empfehlungen mit auf.
Aha.
Ja.
Gut.
Ja. Hast du noch?
Ich habe eigentlich soweit alles abgearbeitet, was ich mir vorgenommen habe. Natürlich ist das nur ein Ausschnitt, es gibt natürlich sehr viel mehr Reiseliteratur. Und ich habe ja auch schon andere Podcasts über das Reisen gemacht, unter anderem ja auch einen Podcast über das Reisen durch Afrika, also in Sahara. Und da gibt es auch ein Buch inzwischen dazu, also dieser Podcast ist sozusagen mehr oder weniger in ein Buch gemündet. Also derjenige, der diese Reisen, glaube ich, organisiert, hat darüber auch geschrieben. Mhm. Kann ich hier auch in meine Shownotes noch aufnehmen. Ansonsten erinnere ich an diesen Podcast. Das ist schon ganz gut. Also es gibt jetzt ein Buch über diese Rallye.
Ja, cool.
Ja.
Tja.
So mündet dann also die eine oder andere Reise dann plötzlich dann doch noch in Reiseliteratur.
Ja. Kann ja auch immer noch mal irgendwann passieren. Ja, also ein paar Empfehlungen habe ich noch Dingen, die wir jetzt nicht gelesen haben, die wir nicht vorgelesen haben. Ein Autor, den ich sehr interessant finde, ist Bruce Chatwin. Der von 1940 bis 1989 gelebt hat. Ich glaube, der ist an AIDS gestorben. Halt auch recht jung. Hat sehr interessante, also ein sehr interessantes Buch über ein Reisebuch über Australien geschrieben. Mhm. Eins über Patagonien, mehrere Essays und kürzere Sachen. Also das sind die Dinge, die ich jetzt auch hier irgendwie auf dem Tisch habe, mitgeschleppt, aber nicht jetzt gar nicht vorgelesen. Also den kann ich sehr empfehlen. Das ist ein sehr cooler, sehr sehr, sehr interessanter, sehr guter Stil. Also das ist auf jeden Fall empfehlenswert. William Dalrymple, auch ein Zeitgenosse, der ist allerdings also auf jeden Fall jünger. Ich habe jetzt hier gar keine Lebensdaten drin. Der lebt auch noch. Hier ein sein indisches Reisebuch. Der gilt jetzt also eigentlich auch so als einer der ja so jetztzeitigen großen Reiseautoren. Bitte sehr. Der ist also auch sehr lesenswert und sehr gut. Eine Autorin, Jan Morris, die auch ganz fantastische Sachen, also zum Beispiel einen, wir hatten es ja vorher schon zu Venedig, tatsächlich ein Venedig-Porträt, aber nicht nur, auch zu Oxford, zu New York, zu Hongkong, zu Triest geschrieben hat. Mhm. Also eine sehr Jan Morris, also,
Jan.
So. Hieß mal James Humphrey Morris, ist also.
Ja. Auch Jan klingt ja eigentlich.
Ja, es ist aber tatsächlich eine Autorin, ist transsexuell und hat eine. Hat 72 die Transition gemacht. Also ist ein sehr schöner Stil. Also das kann ich sehr empfehlen. Also abgesehen davon, dass sie auch ein ziemlich spannendes Leben geführt hat. Sie lebt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit ihrer Ex-Frau zusammen. Mhm. In einer, also mit der Frau, mit der sie verheiratet war, als sie noch nicht diese Transition gemacht hatte und so. Und haben sich scheiden lassen dann und sind jetzt wieder in einer zivilen, also Partnerschaft, so wie sagt man?
Ja.
So, genau, also das sehr spannendes Leben, sehr coole, sehr interessante Person und eine wirklich sehr, sehr gute Autorin. Also das Venedig-Buch ist richtig, richtig gut. Es ist ausgezeichnet. Ja, genau. Und Paul Theroux, das, was ich vorhin noch gelesen hatte, das Polynesien-Buch, da habe ich, glaube ich, eigentlich alle Reisebücher gelesen. Er hat auch Romane geschrieben, die kenne ich nicht. Das kann ich auch sehr empfehlen. Also das sollte, glaube ich, das reicht, glaube ich, erst.
Wie war das jetzt hier?
Theroux, den wir schon haben.
Genau, den wir schon haben.
Genau. Also das wären noch so paar der Empfehlungen, die ich so geben kann.
Ja, sehr schön.
Damit hat man dann für den kommenden Winter
festgehalten.
Ja, für den kommenden Winter erstmal
mit Reiseliteratur auf die nächsten Reisen
vorbereiten.
Genau. Ja. Genau. Ja, schön. Dann ganz herzlichen Dank.
Ja, hat mich
danke
wie immer sehr
an die Live-Hörer, die allerdings jetzt nicht so richtig mitdiskutiert haben heute Abend, waren auch nicht so viele Live-Hörer wie sonst. Das liegt vielleicht auch am Zeitpunkt.
Freitagabend
ist halt
die Leute
schwierig.
Auch alle.
Genau, heute ist Freitag, der 21. August. Es ist ja auch noch ein bisschen Urlaubszeit. Und ich hoffe, dass es bald dann auch online geht, damit eben die anderen Nicht-Live-Hörer es auch hören können. Also ganz herzlichen Dank.
Ja.
Und dann bis demnächst. Bis
zum nächsten Mal.
Ja. Tschüss.